Bewegtbild-Banausen. Kino und Trailer, bis ihr kotzt.
Moin, Bewegtbild-Banausen, Zuhörer.
Einen wunderschönen guten Tag.
Willst du noch irgendeinen Vergleich bringen? So einen Asterix- und Obelix-Vergleich oder so?
Ach so.
Du weißt, das war übrigens nicht ernst gemeint von mir in der letzten Sendung, ja? Nicht, dass du dich jetzt weinend in dein Kissen schläfst, ja, beim Einschlafen irgendwie weint in die Träume führst, weil du denkst, oh, ich habe dich jetzt für immer irgendwie zum Schweigen gebracht. Du kannst natürlich auch gerne.
Nein, schon passiert.
Schon passiert, ja, schon beleidigt jetzt, bis an den Rest. Okay. Jetzt habe ich mir keinen Vergleich ausgedacht für heute.
Ach so, hast du auf mich gesetzt?
Jetzt hängen wir in der Luft.
Jetzt hängen wir da.
Aber gut, wir haben es ja nicht jedes Mal gemacht. Wir sind ja wie bei jedem Thema sind wir ja hier auch extrem inkonsequent.
Inkonsequenz, das einzig konsequente Thema bei uns.
Genau. Sehr schön. Wir sind inkonsequent und glänzen mit Halbwissen. Also wenn das kein gelungener Podcast ist, dann weiß ich auch nicht.
Und heute wieder Kino und Trailer.
Kino und Trailer ohne Ende.
Sehr schön.
Die Herbstsaison ist eingeläutet.
Was hat das damit zu tun?
Na, den Leuten ist kalt, die wollen ins warme Kino, die sind obdachlos, die wollen ein Dach über den Kopf, es regnet draußen, also ab ins Kino.
Dafür war verhältnismäßig wenig los, als wir im Kino waren.
Das stimmt allerdings, ja.
Oder?
Ja. Das kann ich eigentlich auf alle drei Filme beziehen, die ich heute vorstelle. In allen drei war eigentlich recht wenig los.
Siehst du? Die Kinozahlen. Kein Wunder macht das Sinister dicht, aber in dem waren wir, oder beziehungsweise im IMAX, von dem immer noch nicht so wirklich klar ist, ob das jetzt auch dicht macht zum Ende des Jahres?
Nicht so richtig. Also so richtig offiziell wurde es noch nicht bestätigt, dass das IMAX damit dranhängt, aber es heißt ja, dass das Sinister ursprünglich zumacht, weil die ja dem Cinemax auf der anderen Seite keine Konkurrenz machen wollen. Mhm. Aber das Sinister ist ja eigentlich ein Ding für sich. Insofern ist die Frage, ob sie das vielleicht weiter aufrechthalten. Ich denke mal, es hängt davon ab, was da reinkommt. Also.
Naja, wir meinten doch, als wir darüber gesprochen haben mit Nora, dass da Mietwohnungen reinkommen.
Ja, aber wenn da Mietwohnungen reinkommen und du hast ein Kino drüber, dann weiß ich nicht, ob sich das verträgt. Wenn da Leute rein und rausrennen. Weißt du, was ich meine?
Deswegen. Vor allem so ein IMAX, was sich auf die Flagge schreibt, irgendwie die krasseste Leinwand und entsprechendes Soundsystem zu haben.
Richtig, ja. Willst du die krasseste Leinwand und ein entsprechendes Soundsystem neben dir irgendwie an der Wohnzimmerwand haben?
Ja. Viel Spaß mit den Ruhezeiten.
Ja, ich persönlich nicht. Das war's mit dem Mittagsschlaf, ja. Jetzt muss man sich irgendwie Shaun das Schaf anhören in voller Lautstärke.
Wie geil.
Ja.
Ja, wir werden sehen. Also ich fände es schön, wenn das IMAX bestehen bleibt.
Das wäre toll, ja.
Und da haben wir uns auch Ad Astra angeguckt.
Damit steigen wir ein. Okay.
Nö, müssen wir nicht. Wir können sehr gerne ich wollte nur mal einen der Filme erwähnen, die wir heute besprechen.
Ja, ihr könnt euch auf was gefasst machen. Wir reden heute über Ad Astra.
Mhm.
Und damit haben wir nämlich eine Premiere. Wir haben nämlich Ad Astra den Trailer besprochen.
Ja.
In der zweiten Episode unserer Kino- und Trailer-Folgen.
So lange gibt's uns schon.
Ja. Und es gibt noch einen Film, den wir besprechen, wo wir in der ersten Episode sogar den Trailer besprochen haben. Insofern.
Mhm.
Sehr interessant, dass beide von diesen Trailern heute in der heutigen Episode auch besprochen werden.
Ja, die treuen Zuhörer könnten jetzt erraten, um was es geht.
Ja, ob die sich daran erinnern, was in der ersten, zweiten, dritten, vierten Folge, also ich selber konnte es nicht mal zuordnen, in welcher Folge wie das genau war.
Nee, klar, ich auch nicht. Das wäre jetzt auch hart hochgegriffen.
Sollen wir teasern? Sollen wir schon mal ein
Programm? Verrat doch mal, worum es geht.
Okay, wir reden auch über Rambo heute.
Yes.
Über Rambo Last Blood, wo wir uns auch den Trailer angeguckt haben in der allerersten Kinoepisode.
Lange ist her.
Lange ist her und jetzt ist es soweit, knapp drei Monate später, so lange gibt es uns schon, haben wir beide Filme zu den Trailern gesehen und werden mal gucken, wir haben auch reingehört, glaube ich, was wir damals so palabert haben.
Ja.
Und deswegen können wir da auf ein Fazit ziehen, ob da die Erwartungen erfüllt worden sind oder nicht.
Ja, es wird lustig.
Das wird lustig. Aber ich kann ja mal mit einem Film einsteigen, wo du nicht dabei wirst und wo wir keinen Trailer gesehen haben.
Ja.
Ich war wieder in der Sneak Preview. Und in dieser Sneak Preview haben wir einen Film gesehen, von dem ich noch nie gehört habe. Der heißt The Informer.
Informer.
Ja, das ist die filmische Biografie von dem Reggae-Künstler aus den 90ern, von Snow. endlich wurde sie verfilmt, Bruce Willis in der Hauptrolle.
Ja. Snow und Reggae und so, ja, wirklich.
Snow, entschuldige mal, also mehr Reggae geht nicht, ja. Nee. Erst Bob Marley, dann Snow.
Genau, und dann lange nichts.
Dann kommt lange nichts, dann kommt Sean DePaul vielleicht irgendwann an 16. Stelle. Also so viel von der Priorität, also.
Okay, Informer.
Nein, The Informer ist keine Biografie über den Reggae-Künstler aus den 90ern. The Informer ist ein Thriller.
Ein was?
Ein Thriller.
Ach so.
Bei IMDb gelistet als Crime und Drama, also genau deins.
Aber geht da um ist nicht, bei IMDb steht nicht Thriller.
Das steht nicht Thriller. Das habe ich jetzt mal dazu gebracht. Das hast du einfach
frei erfunden.
Ich werde ja wohl mal ein bisschen freestylen können, wenn ich schon ein Mikrofon hier vor mir habe, ja?
Ja, also trägt natürlich stark dazu bei, dass wir hier möglichst viel Scheiß erzählen.
Oder?
Ja. Also gut, nach deinem Empfinden ist es ein Thriller.
Er hat doch gewisse Thriller-Elemente, aber ist das auch, ich würde doch sagen, der hat doch Action-Elemente. Also Action wird hier auch nicht aufgezählt, was ich nicht verstehen kann.
Frechheit.
Es geht nämlich um die polnische Drogenmafia in New York.
Okay, das sagst du so, als müsste ich von der schon was gehört haben.
Die polnische Drogenmafia wird eher selten in Filmen beleuchtet. Deswegen fand ich das schon ganz interessant, diesen Ansatz, weil wir haben schon viel über die russische Mafia gesehen, wir haben natürlich viel über die italienische, über die irische Mafia gesehen und so weiter und so fort. Aber dass es da eine polnische Gang gibt, die da richtig groß ist in diesem Geschäft, das ist auf jeden Fall mal neu. Das fand ich ganz, ganz kreativ.
Und wann spielt das?
Da gibt es keine genaue Zeit. Also ich denke mal, der spielt, das ist auch nicht autobiografisch. Insofern wird es ein Film sein, der in der heutigen Zeit spielt. Also ist jetzt, ist jetzt nichts irgendwie, was in den 80s spielt oder so. Mhm. Regie führt ein Römer, nämlich Andrea Di Stefano. Das ist sein zweiter Film. Sein erster Film war Escobar, Paradise Lost.
Hast du den gesehen?
Nee. Das ist der, wo Benicio del Toro Pablo Escobar spielt. Den habe ich allerdings nicht gesehen. Soll aber jetzt nicht so überprall sein.
Okay.
Also du auch noch nicht gecheckt.
Nee, ich habe den auch noch nicht gesehen.
Okay. Hat allerdings, der Kerl hat 25 Acting Credits. Also der war vor der Kamera anscheinend aktiver als hinter der Kamera.
Okay.
Mir sagt er jetzt nichts groß.
Also schauspielmäßig hast du auch nichts von ihm gesehen?
Nee, nicht wirklich. Also nicht so, dass er mir hängen geblieben ist.
Okay.
Aber ich kannte den Hauptdarsteller und den mag ich sehr gerne. Wir reden von Joel Kinnaman.
Okay.
Ziemlich charismatischer Typ, wie ich finde. Ich sehe den immer gerne. Vielleicht unsere Zuhörer könnten ihn kennen, die House of Cards verfolgt haben. Er war Will Conway, der Präsidentschaftsgegenspieler von President Underwood, der so ein bisschen diesen Instagram nah am Volk Internet-Präsidentschaftskandidaten gespielt hat. Und dadurch ist er ein Begriff. Aber er spielt auch bei Suicide Squad und so ein paar anderen Filmen.
Genau, Suicide Squad, daher ist er zumindest mir ein Begriff.
Okay.
Ich habe den auch sonst gar nicht, noch gar nicht so oft gesehen.
Nee?
Nee.
Also mir ist er schon tatsächlich einige Male schon untergekommen in einigen Filmen.
Okay.
Da gab es auch
hier spielt er die Hauptrolle.
Hier spielt er die Hauptrolle, genau. Er spielt nämlich einen Pete Koslow.
Also Teil der Mafia.
Pete Koslow, genau. Polnischer Teil der Mafia. Mhm. Ist allerdings, also relativ früh am Film, also ziemlich am Anfang, kommt raus, dass er ein Spitzel ist fürs FBI.
So, so.
Und dass Rosamund Pike, die man ja auch durchaus kennt aus Gone Girl und anderen Filmen, die hat ihn nämlich unter die Fittiche genommen und versucht, an die großen Bosse der polnischen Mafia ranzukommen, die da mit Drogen handeln. Und statt ihn mit Wanzen aus und dann soll er so ein bisschen von innen heraus infiltrieren. Mhm. Ich verrate doch nicht zu viel, das passiert doch relativ früh im Film, dass er dann von beiden Seiten hängen gelassen wird. Also weder das FBI noch die polnische Mafia, die ihm so ein bisschen auf die Schliche kommt, stärkt ihm irgendwie den Rücken und er steht dann so ein bisschen hinter den Fronten und ist relativ alleine gelassen. Weil die Versprechen, die das FBI ihm gemacht hat, dass sie ihn beschützen und so, dass das kommt dann, da gehen ein paar Schritte zurück. Also es ist ein bisschen, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen FBI, zwischen Informant und zwischen polnischer Mafia. Mhm. In weiteren Rollen haben wir Clive Owen,
okay,
den ich lange nicht gesehen habe. Und wir haben passend zu unserer Loskategorie heute, spielt Common mit.
Oh.
Der allerdings ziemlich klischeebehafteten Detective spielt vom NYPD, der auch kein großer Freund vom FBI ist und dann kabbelt er sich so ein bisschen mit den FBI-Bosses um Clive Owen und Rosamund Pike rum und spielt so ein bisschen den coolen schwarzen Kopf halt mit lässigen Sprüchen und ja, und New York Slang halt. Mhm. Also auch schon irgendwie tausendmal gesehen. Der Kinostart in England war schon am 30.08.
Ist ein englischer Film?
Nee, ist ein amerikanischer Film, aber da läuft er komischerweise schon. Mhm. In den USA startet er erst am 10.01.2020.
Okay.
Also erst im neuen Jahr. Und in Deutschland ist er irgendwo in der Mitte. Da ist Kinostart 28.11. angesetzt. Also am 28. November kann man ihn hier in Deutschland sehen.
Dann hast du ihn ja relativ früh erwischt in der Sneak Preview.
Ja, relativ. Oder? Ja, auf jeden Fall.
Das ist eine Menge Vorlauf.
Das ist eine Menge Vorlauf, relativ zeitig. Und wie gesagt, als ich den Titel gesehen habe, konnte ich auch erstmal nichts mit anfangen. Ich habe vorher noch nichts groß gehört im Vorfeld von dem Film. Ja, ich will jetzt nicht die großen Überraschungsmomente vorwegnehmen, es ist halt...
Aber es gibt sie.
Es gibt ein paar, aber... Also IMDb sagt 6,6 bei 816 Usern, also der Kinostart steht natürlich in einigen Ländern noch aus, dadurch wird einiges dazukommen, Aber mit diesen 6,6 liegen die nicht ganz verkehrt. Also es ist eher mittelmäßig. Mhm. Wenn ich den Trailer gesehen hätte und die Szenerie und das Genre, wäre das durchaus ein Film, den ich mir sowieso angeguckt hätte.
Ja.
Aber nachdem man ihn gesehen hat, muss man sagen, eher so in der Mittelmäßigkeit anzuordnen.
Ja, zumal das auch schon echt oft richtig gut gemacht wurde.
Absolut.
Also Donnie Brasco und sowas, die haben da ja schon einen vorgelegt.
Ja, absolut. Und
wie lange ist der denn?
Der geht 113 Minuten.
Okay.
Also ist jetzt nicht ohne. Ich will jetzt nicht diese Floskel bringen von wegen, kann man gucken, muss man nicht. Ja, die wurde schon kritisiert. Aber was soll man über einen mittelmäßigen Film sagen? Also es ist natürlich alles subjektiv. Ja, wenn jetzt einer ein übermäßiger Fan von dem Genre ist, dann wird er den Film vielleicht feiern. Also der hat schon seine Action-Momente und seine Momente, wo man sagt, okay, das ist schon geil gemacht. Aber im Großen und Ganzen sitzt man beim Nachspannen und denkt so, muss man den jetzt gesehen haben? Nicht unbedingt.
Ja, aber siehst du, das ist doch ein Urteil, mit dem kann doch jeder was anfangen. Weil man muss ja schon auch von den Leuten ausgehen, die sich nicht wie wir möglichst jeden Film aus Prinzip angucken,
ja.
Sondern einfach die, die ihre Zeit sich so sinnvoll einteilen, dass sie sagen, wenn ich mir da mal einen Film angucke, dann möchte ich mir gerne einen angucken, von dem ich den noch irgendwie was habe und eben nachdem ich nicht das Gefühl habe, den hätte ich mir jetzt auch schenken können.
Durchaus, aber Filme sind ja auch sehr subjektiv.
Na, voll.
Und da haben wir ja die Diskussion mit dieser Punktevergabe, dass du, wenn du jetzt so ein Traktorquartett hast, ja, wo drin steht, okay, der hat so und so viel Hubraum, der hat so und so viel Kraft, der hat so und so viel Geschwindigkeit, dann weißt du, okay, der ist stark, der ist nicht stark. Aber Filme, die nimmt ja jeder anders wahr.
Ja.
Und deswegen kann man ja die Punktevergabe, die man gibt, nicht immer so in diesen Zahlen erklären, weißt du, sondern das ist einfach so eigenes Empfinden, wo man sagt, du willst jetzt nicht unbedingt diesen Film nicht empfehlen, aber bei dir selber, du selber hättest ihn ja sparen können, aber ein anderer kann mit diesem Film vielleicht mehr anfangen. Deswegen ist es manchmal nicht so leicht, das in Worte zu fassen.
Das ist klar. Der Vergleich mit dem Quartett hat dabei nicht geholfen.
Der hat nicht geholfen. Ich fand's absolut einleuchtend.
Ja, sensationell.
Es sind einfach keine Fakten und Zahlen, die man hier bringen kann, sondern es sind Emotionen, die hier eine Rolle spielen, wo man sagt, ich gerade bin emotional bei 6,5 Punkten bei dem Film.
Gut.
Was für mich Mittelmaß ist.
Ja.
Ein bisschen drüber.
Ja.
Nach hinten raus ein bisschen drüber. Um mal wieder mit unseren Klischees zu arbeiten.
Ja, siehst du? Floskeln. Mit Floskeln sind wir super.
Ja. An dieser Stelle können wir abschließen. The Informer. Wer ihn sich angucken will, Kinostart Deutschland, 28. November. Viel Spaß dabei.
Das Wetter bis dahin wahrscheinlich noch beschissener.
Ja, aber es reicht wahrscheinlich, wenn ihr wartet, bis es den als Streaming-Content gibt und reicht völlig.
Okay.
Alles klar. Kommen wir zu unserem gemeinsamen Projekt.
Ja, besprechen wir jetzt den.
Zu den Sternen.
Zu den Sternen.
Ja. Warte.
Astra.
To infinity and beyond.
Das passt sogar sehr gut, oder?
Also, total.
Das ist ein mega, mega gut passendes Sample.
Mega.
Von unserem Woody.
Nee.
Jetzt korrigier mich doch mal bitte.
Ach so, ja, nee, ist Buzz Lightyear.
Jawohl, da ist er die. Da muss er reingrätschen. Das ist natürlich nicht Woody, es ist Buzz Lightyear.
I got a better idea. No fucking way.
So.
Sehr gut. Ja, natürlich ist Buzz Lightyear.
Wir waren im IMAX, wie gerade schon angekündigt, und haben uns Ad Astra angeguckt, der, wie du schon so schön gesagt hast, auf Deutsch den unsäglichen Beinamen Zu den Sternen trägt.
Ja, da hatten wir auch eine kleine Diskussion, ob das wirklich so unsäglich ist, weil das ist ja wirklich die werkgetreue, genaue Übersetzung, so wie auch eigentlich heißt.
Werkgetreu?
Naja, ist ja jetzt nicht so abstrakt wie manche andere Übersetzungen, wo man so bei deutschen Titeln sagt, so ja, das ist ja, heißt ja wenigstens auch zu den Sternen.
Ja, und du hast ja auch zu Recht gesagt, nicht jeder hatte Latein in der Schule und so weiter. Ad Astra ist jetzt nicht jedem Begriff.
Ja.
Wir haben ja, als wir den Trailer besprochen haben, haben wir auch kurz rumgerätselt.
Na, Nora hat uns korrigiert.
Aber, ich hatte es auch mit Freunden davon und dieser Ausspruch per Aspera ad Astra, der ist mehr Leuten geläufig, als ich gedacht hätte. Insofern, ich finde, man könnte entweder den deutschen Titel wählen, Zu den Sternen, oder es halt bei Ad Astra belassen. Beides finde ich irgendwie affig. Aber gut, so heißt er nun mal.
Ich finde es weniger störend, wenn jetzt wirklich der deutsche Titel so übersetzt worden ist, wie er auch im Englischen heißen mag. Also das finde ich jetzt nicht dumm. Finde ich nicht störend. Finde ich okay.
Ja, okay. Aber auf Englisch heißt er ja, hat er einen lateinischen Titel.
Ja, gut. Oder auf Lateinisch, meine ich ja. Aber es ist ja zumindest der genaue Der genaue Wortlaut.
Ist der genaue Wortlaut, ja.
Ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie steht.
Bin ich ja für entweder oder und nicht beides.
Für entweder oder, na gut.
Wie auch immer.
Zu den Sternen könnte man aber auch meinen, das ist so ein Disney-Märchen. Und das klingt dann wieder ein bisschen kitschig. Ad Astra klingt schon wieder ein bisschen wissenschaftlich.
Ah, womit wir fast schon beim Genre wären.
Fast.
Fast.
Da wird einiges aufgefahren beim Genre bei IMDb.
Ja, und witzigerweise ausgerechnet das eine nicht, von dem du sehr steif und fest behauptet ist, dass es das ist.
Habe ich das?
Ja, na klar.
Na, welches Genre habe ich denn gesagt, dass es das ist?
Science Fiction.
Du willst mir sagen, Science Fiction wird nicht in der Genre-Kategorie aufgezählt?
Bei IMDb nicht.
Da hast du dich verlesen, mein Freund.
Okay.
Da wird Adventure, Drama, Mystery, Science Fiction und Thriller aufgezählt.
Okay. Ich habe mich jetzt mal auf die ersten drei beschränkt.
Und das ist schön für dich, aber Science Fiction wird trotzdem aufgelistet.
Also für mich ist es ein Science Fiction Film.
Absolut, ist er auch.
Und Mystery.
Und nur fürs Protokoll, er spielt in der Zukunft. In der nahen Zukunft, aber in der Zukunft.
Da muss ich dir widersprechen, mein Lieber.
Ach so?
Ja, dann sag mir doch mal, in welchem Jahr das spielt.
Also ganz am Anfang hast du eine Einblendung, wo drin steht, in der nahen Zukunft.
Aha.
Bevor der Film überhaupt losgeht.
Steht da nicht in a time of hope and faith?
Da steht keine,
irgendwie sowas?
Da steht kein Jahr.
Nee, eben, da steht kein Jahr, sondern nur in a time of hope and faith, oder nicht?
In the near future wird am Anfang vom Narrator irgendwie angesagt. Oder per, nee, ich glaube sogar per Buchstaben,
also steht
Zeittafel,
da.
Genau, ja? Eingeblendet.
Okay, gut. Dann hast du deinen Film in der Zukunft.
Ich habe einen Film in der Zukunft.
Ich sehe das eher so, dass die eben eine nahe, es ist dann, wenn dann eine sehr nahe Zukunft, weil die erzählen schon unsere Realität mit eben diesen kleinen Abänderungen.
So wie Blade Runner also. Ich warte immer noch auf die fliegenden Raumschiffe, ja, die im Jahre 2019 hier durch die Gegend fliegen.
Nee, bei Blade Runner ist es komplett anders. Also hier, bei dem, was man von unserer Welt sieht, soll das, glaube ich, schon sehr nah an unserer sein.
Ist es auch.
Ach so. Hast du also schon auch so wahrgenommen.
Naja, der Sprung von Blade Runner, von den Dreharbeiten bis zu dem heutigen, da hat sich nicht so viel getan, wenn man die Bilder anguckt. Wenn man allerdings die Science-Fiction-Filme der letzten Jahre so sieht, dann sind die schon eher sehr nah an der Realität gebaut, würde ich sagen. Die sind halt nicht so. Ja. Ich mag halt diese Science-Fiction-Filme der letzten Jahre, weil die fühlen sich echt an. Also jetzt nicht nur die Science-Fiction-Filme, sondern auch die Filme, die allgemein im All spielen. First Man zum Beispiel mit Ryan Gosling. Du fühlst halt, wenn die da oben sind in diesem Weltall, du denkst halt wirklich, so hat sich das zugespielt. Du merkst halt dieses Beben in der Rakete und so. Und es ist nicht mehr dieses so, ja, Science Fiction, da kämpfen die gegen Aliens und die landen auf irgendwelchen Planeten und werden irgendwie angegriffen von irgendeiner Spezies und so. Das ist alles nicht mehr so dieses Arrival ist ja auch so ein Ding. Das ist alles so ein bisschen fühlbar. Also.
Wobei bei Arrival natürlich die außerirdische Rasse schon eine sehr große Rolle spielt.
Ja, die hat man da gesehen, aber es ist trotzdem relativ, ich will jetzt nicht sagen nüchtern, aber und realistisch ist vielleicht auch das falsche Wort, aber es ist nicht dieses.
Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist so ein bisschen wie das, was Christopher Nolan mit einer Comic-Verfilmung gemacht hat. Der hat die halt so aussehen lassen, als könnte das jetzt und hier passieren.
Richtig, so dieses Geerdete. Das
ja,
mag ich ja
gerne.
Das
hat einen sehr realen Bezug.
Genau. So.
Könnte man selbst Zack Snyder unterstellen, finde ich, mit Man of Steel.
Ja, oder Watchmen auch.
Ja, eben. Oder Watchmen.
Absolut. Genau. Und da bin ich grundsätzlich schon mal ein Fan von. Also diese 80er-Jahre-Schiene, wo man da irgendwie, wo man jetzt nur Actionsequenzen erwartet und so, die ist jetzt nicht mehr up-to-date groß.
Nee, aber das haben wir ja schon anhand des Trailers auch gesagt, dass uns so ein Film hier wahrscheinlich nicht erwarten wird.
Nee. Wir haben in Kino- und Trailer-Episode 2 darüber geredet und lustigerweise waren wir genau, das war nämlich die Episode mit Nora.
Ja.
Und genau in dieser Konstellation waren wir auch im Kino.
Oh ja.
Nora, Lee, Guess. Was schon mal ganz witzig ist, weil die drei, die sich die Trailer damals reingezogen haben, die konnten sich jetzt auch ein Bild vom gesamten Projekt machen.
Ja, so gesehen natürlich schade, dass sie jetzt nicht hier mit dabei ist.
Das stimmt, das wäre natürlich cool. Aber wir kennen ihre Meinung.
Ja, ansatzweise.
Also wir können schon mal so viel verraten, sie liegt irgendwo zwischen meiner und zwischen deiner.
Denke ich auch, ja.
Okay.
Dann und ich glaube, sie liegt relativ weit weg von ihren Erwartungen, die sie anhand des Trailers hatte.
Die waren gar nicht so hoch.
Klang für mich schon recht hoch.
Nee, weil ich, wenn ich sie mal zitieren durfte, also sie meinte, das ist so ein Film, wenn man sich da den Trailer anguckt im Kino, dann ist es so ein Film, wo wir uns so kurz angucken,
ja, okay,
und kurz abstimmen und sagen,
ja.
Ja, kann man machen. Wo ich sie dann korrigiert habe, indem ich gesagt habe, naja, vergiss nicht, wir haben hier bei 35 Grad im Sommer jetzt hier auf dem Fernseher den Trailer gesehen, wenn man den im Kino nochmal sieht, mit Sound und mit Bild, dann sieht die Geschichte bestimmt nochmal spektakulärer aus.
Ja, zumal sie schon eben auch gesagt hat, die einzelnen Komponenten sind was, womit sie sich total gut anfreunden kann und was sie gerne im Kino sehen möchte.
Ja.
All, Brad Pitt und so weiter.
Brett im All, genau. Kann man machen.
Mal wieder.
Ja. So, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die Handlung. Willst du mal darauf eingehen?
Nachdem ich schon genötigt wurde, die Handlung des Trailers zu sezieren, darfst du jetzt mal hier ein bisschen was über die Handlung erzählen?
Ich darf über die Handlung erzählen.
Ich bitte darum.
Da fühle ich mich ja sehr geehrt. Ich, der damals baden gegangen ist, weil ich den Trailer ein bisschen falsch gedeutet habe mit Zeitsprüngen und so.
Ja, eben.
Okay.
So, ab dafür.
Also Brad Pitt ist in der Hauptrolle. Mhm. Er spielt einen Astronauten, dessen Vater seit 16 Jahren als verschollen gilt, nämlich auf dem Neptun. Und der damals jeglichen Kontakt irgendwie zu seinen Leuten und zu seiner Raumstation abgebrochen hat. Und mittlerweile hat man so ein paar, was sind das? Sind das elektromagnetische Explosionen beziehungsweise elektromagnetische Stürme?
Ja,
die auf der Erde.
Diese Power Surges, von denen wir schon im Trailer gesprochen haben, ne? Die, das scheinen irgendwelche, ja, keine Ahnung, wie man das nennen soll.
Ich würde schon sagen, das sind so Explosionen
halt. Hat elektrische Ausfälle zur Folge.
Mhm.
Und
an verschiedenen Teilen der Erde?
Genau, und scheinen eben durch Antimaterie zu kommen.
Ja.
Das, was eben im Trailer so angeteased wurde, das, woran der Vater von Brad Pitt gearbeitet hat, also von Roy McBride.
Gespielt von Tommy Lee Jones übrigens.
Genau, wie hieß er? Auch McBride, aber nicht Roy, sondern
Sohn von Roy McBride.
Nein, Vater von Roy McBride.
Nein, Brad Pitt ist Sohn von Roy McBride. Ach so, Brad Pitt ist Roy McBride.
Ja, Brad Pitt ist Roy
McBride. Ach so, dann ist Tommy Lee Jones Vater von Roy McBride.
Genau, so. Das würde auch so ein bisschen zu seiner Screentime passen, aber dazu später mehr.
Ja.
Der hat eben mit Antimaterie gearbeitet und verursacht darüber Störungen in Form von sogenannten Power Surges, die dann eben auch die Erde und das damit verbundene Sonnensystem bedrohen.
Richtig.
So, also die Welt steht vor dem Untergang und Brad Pitt muss her und sich auf die Suche nach seinem Vater begeben. Beziehungsweise sie wollen erstmal, dass er zum Mars fährt, fliegt, wie auch immer man das nennen möchte, um von dort eine Nachricht an Richtung Neptun zu schicken, in der Hoffnung, dass sein Vater reagiert. Weil obwohl er 16 Jahre als verschollen galt, gehen die dann doch plötzlich davon aus, dass er lebt durch diese Vorkommnisse.
Also es ist natürlich der familiäre Zusammenhang, warum Brad Pitt mit beauftragt wird, weil die davon ausgehen, dass er als sein Vater, Familie, eher reagiert, als wenn da irgendwelche Fremden, die schon sicher vorher versucht haben, Kontakt aufzunehmen.
Genau, ja.
Und der zweite Grund ist, dass Brad Pitt einfach eine coole Sau ist und sich in vorigen Missionen und dass man schon gesehen hat, dass er selbst in brenzligen Situationen seinen Puls auf einem bestimmten Grad halten kann und relativ cool bleibt in gefährlichen Situationen, insofern auch ein sehr erfahrener, guter Astronaut ist.
Ja, weiß ich nicht, wie sehr das da ins Gewicht gefallen ist, aber das wird auf jeden Fall so erzählt, ja.
Er weiß, was er macht.
Oh ja.
Okay.
Das ist natürlich der fitteste von allen.
Er ist der pitteste von allen.
Oh.
Gut, wa?
Ja.
Ja.
Wahnsinn.
Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I may be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
Ja, mega stoned.
Glaube ich so langsam auch.
Okay.
Okay.
So, Brad Pitt reist also ins All.
Ja, natürlich macht er sich, ohne groß zu überlegen, dann auf den Weg. Erst zum Mond, dann zum Mars und dann zum Neptun.
Zwischenstation, Mond, Mars, Endziel, Neptun.
Ja.
Wir wollen natürlich auch nicht zu viel spoilern. Wir haben die Triangel noch nicht gefestigt, aber das Ziel ist auf jeden Fall der Neptun.
Ja. Und sonst?
Wollen wir über die Darstellerriege noch was sagen?
Ja, müssen wir. Also einfach, weil...
Die ist nicht ohne.
Kommen zum einen deswegen und zum anderen, wenn wir gleich drauf eingehen, wie wir das fanden, werden wir um manche Darsteller nicht herumkommen.
Ja, bevor wir zum Fazit kommen.
Also wir haben Tommy Lee Jones, wie eben schon erwähnt, der den Vater spielt. Dann haben wir Liv Tyler, die Frau spielt von Brad Pitt.
Hatten wir auch schon in der vorigen Sendung. Sie spielt wieder ein Astronautenmäuschen, wie bei Armageddon.
Ja, Astronautenmäuschen, das ist ja auch...
Ja, ja, ich weiß. Ich und meine feministische, antifeministische Ader.
Ja. Donald Sutherland spielt auch mit. Wurde auch einigermaßen schnell abgefrühstückt.
Ja, relativ und kleine Rollen.
Dann haben wir noch Ruth Negga, die eben auch recht wenig zu tun hatte, finde ich. Und dann ansonsten sehr viel Brad Pitt.
Wir haben auch John Ortiz, der durchaus ein Begriff ist. Und die kleinste Rolle, die ich finde, Natasha Lyonne aus Orange is the New Black, die ja wirklich nur in einer Szene zu sehen ist. Das ist auch ziemlich skurril.
Fast schon Edelkomparserie.
Richtig Edelkomparse. Es war so, war so wie der Darsteller vom Pinguin aus Gotham in John Wick. Kannst du dich noch erinnern? Wo er einfach nur so einen Telefonisten gespielt hat und in einer Szene so kurz mal irgendwie so einen Anruf verbunden durfte.
Ja.
Einfach einmal bei John Wick mitspielen, ja. Das war so seine Motivation. Ja. In Venedig wurde er als bester Film nominiert.
Mhm.
Für den Goldenen Löwen, hat ihn allerdings nicht erhalten. Und den Regisseur James Gray, haben wir erwähnt, den kennt man auch. Der hat We Own the Night gemacht und The Yards unter anderem. Zwei sehr, sehr gute Filme.
Ja.
Ist ihm das hier auch gelungen, dass er einen guten Film gemacht hat?
Wollen wir schon dahin kommen?
Müssen wir nicht. Wir können erstmal noch ein bisschen über die über den Film reden.
Ja, also du merkst, ich bin verhalten. Ich finde...
But why?
Ja, weil ich eine Menge dran auszusetzen habe. Aber dann kommen wir ja schon dazu, wie wir das fanden. Also
zwangsläufig, ja.
Ansonsten, jetzt ohne noch groß was zu spoilern, es ist nicht der Science-Fiction-Film, den man vielleicht erwartet, wenn man jetzt das Genre ganz oben auf der Liste sehen würde. Es ist wirklich schwer, für mich schwerpunktmäßig ein Drama, wo es um eine Vater-Sohn-Beziehung geht.
Ist es auch, aber der Film stellt viel größere Fragen, als nur diese Beziehung zu sehen zwischen den beiden.
Okay, nämlich?
Ich würde mal sagen, Urmenschheitsfragen.
Aha.
Je weiter Brad Pitt sich ins All bewegt, desto größer werden letztendlich die Fragen, die da gestellt werden, meines Erachtens nach. Also ich finde, dieser Film geht viel tiefer, als anstatt nur diese Vater-Sohn-Beziehung zu sehen.
Aber was sind denn die großen Fragen, die da gestellt werden?
Du merkst ja irgendwie, dass Brad Pitt sehr unzufrieden ist auf der Erde und dass er irgendwie, dass seine Beziehung nicht so, also er ist ja, grundsätzlich ist er ja total ernst. Und du hast diese Monologe, die ja auch, wo du ja kein Fan bist, also diese, wie nennt man das?
Das sind innere Monologe.
Genau, diese innere Monologe, die man halt hört, so die er halt selber, da bin ich wieder der Meinung, es hängt vom Film ab, ob man die gut findet oder ob man die nicht gut findet. Bei dem Film mochte ich sie.
Ich sag auch nicht, dass das generell noch nie funktioniert hat. Ich finde, das ist in den meisten Fällen einfach, finde ich, für mich ein Hinweis darauf, dass sie beim Drehbuchschreiben was falsch gemacht haben, oder falsch klingt so wertend, aber es ist halt nicht besonders elegant gelöst, wenn du sehr vieles mit einem Offsprecher erzählen musst.
Ich sehe das anders.
Ja, fair enough.
Also ich weiß, dass man es auch schauspielerisch hätte machen können, aber es ist durchaus auch ein Mittel, das mit diesen Off-Dialogen zu machen. Goodfellas zum Beispiel ist ja auch ein Ding, wo es super funktioniert, wo man diese Off-Dialoge sind legendär. Bei Goodfellas zum Beispiel. Wo
er eben, aber das ist auch...
Since I Remember, I Wanna Be a Gangster und so. Und ohne diesen Off-Dialog, so wäre der Film nicht das, was er ist.
Ganz viele ist auch Ghost Dog oder... Also es gibt, finde ich, ganz, ganz viel. Ich meine, Shawshank Redemption hat auch einen Off-Text und so. Es geht drum, wie und warum und so weiter. Und
bei manchen ist es störend, definitiv.
Und hier ist es ja natürlich, wie du schon erkannt hast, ist es ein Stilmittel, was auch zunimmt eben mit der Entfernung von der Erde, nehmen diese inneren Monologe zu. Und das ist natürlich ein Stilmittel. Und da werden also die Fragen, von denen ich jetzt immer noch nicht so genau weiß, welche du meinst, die er sich dann da stellt, also es wird halt immer introvertierter. Für mich.
Findest du?
Ja.
Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich es jetzt erklären soll, oder wie ich dir meinen Standpunkt erkläre, ohne jetzt in den Spoilerbereich zu gehen, aber ich sag mal so, James Gray, der Regisseur des Films, der bezeichnete den Film als Mashup aus 2001 Apocalypse Now. Ich krieg's nicht hin.
Da hören wir Guess is DJ.
Ja.
Das war das Remix. Es ist ein schwieriges Wort.
Jetzt der Freestyle noch dazu.
Ja. Aber es ist schon, da ist was dran.
Und da ist was
dran. Das hat er immer gesagt. Nee, also da ist was dran, dass er das gesagt hat. Ich persönlich fand's ungeschickt, dass der damit so hausieren gegangen ist im Vorfeld, dass die beiden Filme da als Referenz aufzuführen. Natürlich erkennt man, was er meint, so an vereinzelten Stellen und so. Aber der tut sich in meinen Augen überhaupt keinen Gefallen mit dem Vergleich, weil der an beides halt nicht mal ansatzweise rankommt. Also
deiner Meinung nach?
Ja. Und Gerade nämlich da ist es ein Riesenunterschied, ob Martin Sheen über seinen geistigen und körperlichen Verfall spricht und dieser Wahnsinn, der da stattfindet in dem Vietnamkrieg. Das ist was ganz anderes, wenn der mit so einem Off-Text ankommt, als wenn hier der Brad Pitt mit Daddy-Issues im Weltall unterwegs ist.
Und wie du das runterspielst, ey.
Ja, also ist so. Hat für mich, ist gewollt und funktioniert eben nur bei Leuten wie dir.
Was sind jetzt Leute wie ich? Da das würde ich mal gerne wissen.
Na, können wir gerne später drauf
eingehen. It's just easier to call you stupid. Meinst du jetzt sowas, oder?
Ich glaube, das wäre zu einfach. Das wird dem nicht gerecht.
Guck mal, Joseph Conrad, der dieses Buch geschrieben hat, Heart of Darkness, wo ja auch Apocalypse Now sich danach orientiert hat, ohne dass ich gehört habe, dass der Regisseur praktisch dieses Buch als Vorbild für diesen Film genommen hat, wurde ich extrem daran erinnert, weil diese langwierige Reise ins Nirgendwo, ins Dickicht, wo man nicht weiß, was einen erwartet.
Ja.
Das wurde halt auf einen anderen Planeten verfrachtet, was ich schon mal nicht ganz unkreativ finde. Das heißt, es ist...
Na, ich habe die Referenz auch verstanden und ich habe auch die 2001-Referenzen verstanden und so weiter, aber eben, es ist mit der Brechstange irgendwie da rein und es hat halt nicht ansatzweise dieses philosophische von Apocalypse Now, was die inneren Monologe nämlich da erzählen. Und das ist, finde ich, nicht ansatzweise vergleichbar hier.
Er ist viel unterschwelliger als Apocalypse.
Wir machen da so einen Running Gag draus. Das ist so,
weißt du, was das Schlimme ist? Das Schlimme ist, dass ich mich noch nie versprochen habe bei diesem Film, dass ich den immer normal aussprechen konnte. Okay, keine Podcast-Aufnahme mehr am Wochenende. Was ist denn hier los, ey? Normalerweise habe ich keine Probleme mit diesem Wort.
Wir sagen es noch ein paar Mal.
Der großartige Film von Francis Ford Coppola, ja.
Genau, beschränken wir uns mal
darauf. Beschränken wir es darauf. Ich nehme jetzt die längere Variante.
Der Film, zu dem es Hearts of Darkness gibt.
Richtig. Die Verfilmung von Hearts of Darkness.
Ja, wobei, hast du die Doku mal gesehen?
Die habe ich leider nicht gesehen.
Aber die heißt ja so.
Stimmt, In the Heart of Darkness oder so heißt die sogar, glaube ich.
Ja, sowas. Oder Heart of Darkness oder In the Heart of Darkness. Jedenfalls ist die großartig.
Ja, glaube ich.
Ja, das ist super.
Hast du die Redux-Version gesehen? Also die komplett vollständige?
Ja, auch.
Cool. Lief ja auch neulich tatsächlich in Berlin in einem kleinen Kino.
Ach was?
Ja, da haben sie die Redux-Version nochmal irgendwie gescreent.
Ja, der ist schon lang. Also.
Der ist lang, aber der ist auch großartig.
Ja, eben.
Der und was ich sagen wollte, so sehr der Vergleich natürlich da ist zu Ad Astra ist viel unterschwelliger und viel ruhiger und lässt sich viel mehr Zeit mit diesen Themen und mit diesen Gedanken. Du hast nicht diesen Vietnamkrieg und die Söldner. Du hast halt Brett alleine im Weltall. Also es ist viel psychologischer, finde ich.
Ja, siehst du, und das ist, deswegen sage ich für Leute wie dich, du verkennst das in meinen Augen nämlich komplett. Ja, weil das ist nämlich das Ding. Der Film ist wie lange? 2 Stunden, 3 Minuten.
Ja, 123 Minuten. Ja.
Apocalypse Now ist viel länger. Viel länger. Also so viel zum Thema, der lässt sich hier mehr Zeit und so weiter. Also
die
charakterliche Entwicklung mit dem dazugehörigen inneren Monolog und dem Verlauf, den er im Film nimmt, es geht viel tiefer als hier.
Was hat dir denn nicht gefallen?
Naja, wie gesagt, also diese Vergleiche sind für mich wirklich mit der Brechstange hergestellt. Dann finde ich die Handlung, ja klar, kann man sagen, das ist natürlich jetzt mal eine neue Herangehensweise, dass er nicht irgendwo nach Zentralafrika reisen muss, um seinen Vater aufzusuchen, sondern dass er jetzt halt über ein paar Planeten dahin muss.
Hm?
Ich fand es geht ja unterm Strich auch fast nur um seine Figuren. Das ist ja auch legitim. Trotzdem finde ich es irgendwie affig, dann da eine Frauenfigur zu erzählen, die auch gerade jetzt in der aktuellen Zeit halt, da muss ich leider voll den Feministen raushängen lassen, aber es ist einfach wieder mal ein Paradebeispiel dafür, wie Frauenfiguren nicht auszusehen haben. Die Liv Tyler, nicht nur, dass die wahrscheinlich in einem halben Drehtag abgefrühstückt war, einfach quasi gar nicht stattfindet und auch nur eine einzige Funktion hat, nämlich die nervige Alte zu sein, die ihm sagt, was er zu tun hat. So, warum man dann noch distanzierter sein kann und dann erst recht für sich eine Rechtfertigung hat, da loszuziehen und im Endeffekt das Gleiche wie sein Vater zu machen. Das ist so dünn einfach. Warum, die müsste gar nicht da sein, dann kannst du im Off erzählen, dass der eine Frau hat, aber das ist so, die ist so platt und eindimensional geschrieben. Genauso dann Ruth Negger, Alter, tritt auf und sagt, buhuhu, dein Vater hat das und das gemacht und deswegen bin ich jetzt sauer. Bumm, die existiert nur auf der Ebene. Das sind einfach wieder so, das sind so dünn geschriebene Figuren. Und das Einzige, was für mich wirklich gut funktioniert an dem Film, sind die Bilder. So, der Kameramann, der ja eben auch Interstellar und Dunkirk und sowas gemacht hat, hat sensationelle Bilder gemacht.
Das sagst du nur, weil er Schweizer ist.
Ja, gebürtiger Schweizer, das heißt man
ja, kann stimmt, der ist ja Holländer und Schwede, glaube ich.
Ja, ja, was auch immer. Linie. Er hat echt schöne Bilder gemacht und die reißen für mich eine Menge raus. Aber auch da wird es dann halt einfach viel zu langatmig mit diesem immer mehr introvertiert werdenden Monolog, der sich dann mit seinen Daddy-Issues befasst. Also das hättest du, in meinen Augen hätte man das auch da, und ich brauche nicht diese Langsamkeit hier, das hätte man in meinen Augen sehr viel dynamischer erzählen können. Das muss man nicht so in die Länge ziehen und deswegen habe ich da eine Menge dran auszusetzen.
Den Anspruch hat der Film ja gar nicht, so dynamisch rüberzukommen, oder?
Ja, das muss auch nicht, das muss ja auch nicht, ich muss ja auch nicht sehen, dass er den Anspruch hat, dynamisch zu sein, er muss mich unterhalten. Und deswegen sage ich, wenn in dem Moment, wo er mich langweilt, was er einfach über viele Strecken gemacht hat, hat er in meinen Augen seinen Job verfehlt.
So hart gleich.
Wie? Warum ist es hart?
Also, Job verfehlt.
Naja, ich gehe ins Kino, bezahle Eintritt und habe den Anspruch, unterhalten zu werden.
Oder was zu lernen oder irgendwas zu sehen, was dich
irgendwie beschäftigt. Wenn ich was lernen will, lese ich ein Buch oder dann gehe ich irgendwo hin, wo draufsteht, dass du hier was lernst.
Ach so, es muss für dich draufstehen.
Naja, also wir haben uns den Trailer angeguckt. Das ist ja sowas wie, mein Gott, nenn's, keine Ahnung, ein Flyer für eine Veranstaltung oder so. Da kriegst du schon mal kurz angerissen, worum es geht.
Ja.
Und unter der Prämisse gehst du da rein.
Aber ich habe jetzt im Trailer... Und ich habe jetzt nicht gesagt, den Eindruck,
ich habe Bock, mir den anzugucken, weil ich die Hoffnung hatte, unterhalten zu werden. Und nicht, weil ich etwas über das All oder sonst was erfahren wollte.
Aber der Trailer macht doch nicht den Eindruck, als wäre das jetzt ein überkrasser, unterhaltsamer Actionfilm.
Es ist so lustig, dass du unterhaltsam immer gleich mit Action in Verbindung bringst. Ich will lediglich unterhalten werden. Das kann von mir aus in einem Raum auf zwei Stühlen in einem guten Dialog stattfinden. Ich brauche keine Action. Ich brauche Unterhaltung.
Ich bin mir nicht sicher, weil du relativ schnell bei Filmen gelangweilt bist.
Ach so.
Wo ich...
Alter, ich habe dir gerade erzählt, dass ich mir die Redux-Version von Apocalypse Now angeguckt habe. Die geht fast 4 Stunden.
Na, hast du ja, genau. Es hat dir aber nicht so gefallen, dass sie 4 Stunden geht. Das hast du ja auch mit erwähnt. Also es klang
Nein,
ja nicht,
ich habe dir gesagt, der Film ist lang. Er ist wirklich lang. Also vor allem, wenn du ihn schon kennst. Weißt du, es ist ja nicht so, als wäre das erste gewesen, was ich von dem Film gesehen habe, sondern ich hatte davor schon Apocalypse Now und die Doku gesehen und so weiter. Also...
Aber aus deiner Erklärung findest du ihn zu, also so habe ich es jetzt gedeutet, weil du meintest so, ja, der ist halt so lang, der ist halt 4 Stunden.
Es ist ja nicht, also weil der in der kürzeren Version für mich ja auch schon funktioniert hat.
Okay.
Und hier, ich sag dir nicht, dass man daraus jetzt 80 Minuten schneiden muss oder noch kürzer. Natürlich ist mir auch bewusst, dass da jemand eine Absicht mitverfolgt hat, den in dieser Geschwindigkeit zu erzählen. Ich bin der Meinung, dass das hier eben so eine Art, das ist so der Rorschach-Test unter den Science-Fiction-Filmen, wo dann eben Leute wie du drauf anspringen und sagen, oh geil. Und für mich, ich schaue da halt durch, gefühlt. Ich erkenne für mich die Absicht und das, was da versucht wurde zu stricken, und es geht halt null auf. Wirklich, null.
Du bist da pfiffiger als ich.
Ja, offenbar.
Du blickst ja sofort durch, was der Regisseur da anstellen wollte. Ich weiß nicht, ich mag diese Langsamkeit. Was soll ich dir sagen?
Dieses und ich sag dir wieder mal eins. Wenn das Ding ein deutscher Film gewesen wäre, würdest du so haten, du würdest alles schlimm Quatsch. Finden an dem Film.
Das ist totaler Quatsch. Also erstmal ist es Blödsinn, dass das ein deutscher Film sein würde, weil dazu ist er viel zu aufwendig und viel zu spektakulär.
Ja, weil die würden keine 88 Millionen für einen Film in der Richtung ausgeben. Das Korrekt. Mag sein. Ja, sei es drum. Mir geht's drum, dass du da in meinen Augen sehr geblendet bist von einem Line-Up?
Überhaupt nicht.
Okay.
Das hat mit dem Line-Up nichts zu tun. Also, selbst wenn da irgendwie andere Schauspieler mitspielen würden oder wenn da eine andere Story drin wäre, ich mag diese Langsamkeit, die sich da entfaltet und diesen Sog, den dieser Film letztendlich auf mich übertragen hat. Und
aber das hängt doch mal von dem
Sog. Das hängt zusammen mit den Bildern. Den
Fragen. Dann erzähl doch mal von dem Sog und den Fragen. Also mich interessiert das ja. Ich
Welche
ja
Bock, Fragen meinst du denn?
Ich bin ja offen dafür. Wenn du mir jetzt sagen kannst, du hast völlig verpasst, dass der dir das und das und das erzählt, dann bitte, hau raus. Ich bin echt gespannt.
Ja, ich will den Leuten jetzt nicht die Spannung an diesem Film nehmen. Wie gesagt, er läuft gerade im Kino und ich will jetzt nicht groß spoilern, was ich in diesem Film reininterpretieren kann. Das können wir gerne danach machen, nach der Sendung. Aber es hat schon eine Bewandtnis, warum Brad Pitt und Liv Tyler in dieser Beziehung gezeigt werden. Also Ich bin halt der Meinung.
Ja, natürlich die Stunts. Also da spoilern wir auch nichts. Das nee, wird aber, ja vom ersten Moment an so etabliert.
Ja, aber er will halt weg von diesem Leben, so von diesem irdischen Leben. Das ist halt nicht seins. So, du merkst halt richtig, dass er sagt ja sofort zu bei diesem Auftrag. Als er diesen Auftrag gekriegt hat, überlegt er ja nicht lange, sondern er sagt, ja, ich mach das.
Ja, natürlich.
Es geht aber nicht in erster Linie darum, seinen Vater wiederzusehen. Das ist nicht die Hauptmotivation. Die Hauptmotivation ist letztendlich, wegzukommen von diesem Ort, wo er sich nicht wohlfühlt, von dieser Erde.
Ja.
Er hat jetzt wieder eine Bestimmung, er hat jetzt wieder, wieder etwas, was er tun muss in seinem Leben, was er tun kann. Und das fällt nur die Rechtfertigung, seinen Vater zu finden, was natürlich noch ein anderer Aspekt, eine andere Schicht ist.
Ja, aber das haben wir vorhin schon angerissen und auch damit spoilern wir nichts, dass er halt unterm Strich dann entdeckt, dass er sich so verhält wie sein Vater.
Auch das. Aber ich finde, dass er das großartig spielt, weil du hast einerseits vor einem Monat diese Once Upon a Time in Hollywood Performance, wo er diesen sonnigen Kalifornien hat und ständig irgendwie die Sonne aus dem Arsch scheint. Und jetzt hast du halt diesen absolut ernsthaften Typen, der hat diese unglaubliche Traurigkeit aus seinen Augen ausstrahlt, eigentlich den ganzen Film über, und diese Ernsthaftigkeit. Und er ist halt als Schauspieler auch dermaßen unterschätzt, weil er halt so ein Sunnyboy ist und weil man ihn halt kennt aus der Presse, Brangelina und Konsorten. Und allein schon schauspielerisch ist es großartig, was er da bringt, weil unterm Strich ist es eine One-Man-Show.
Ja.
Und diese Action-Einlagen, die da zwischendurch kommen, wo man sagt, wo du jetzt sagst, okay, diese 10 Minuten haben mich unterhalten, so in 2, 3 Szenen.
Nein, hey, siehst du, das verkennst du schon ja komplett. Natürlich unterhält mich auch gutes Schauspiel, primär sogar. Und wenn er da was Geiles spielt, dann sehe ich da wahrscheinlich noch lieber zu als du. Das unterhält mich zum Maximum.
Du bist nicht der Meinung, dass er das gut gespielt hat?
Über 80% doch.
Okay.
Da gab es für mich ein paar Szenen, die ganz klar nach unten rausgestochen sind, schauspielerisch.
Null bei mir, okay?
Ja, sehr legitim. Für mich war das, aber da kann ich auch wieder wahrscheinlich vieles auf die Inszenierung schieben. Ich will das nicht Brad Pitt ankreiden.
Mhm.
Der hat das sehr solide gemacht. Ich fand, wie gesagt, die Figur hätte man in meinen Augen echt anders erzählen können und auch vor allen Dingen runder. Also da ist mir vieles viel zu eindimensional dafür, dass der so tiefgründig sein will.
Also ich sehe da nichts Eindimensionales. Das ist absolut kein Film für die Masse.
Das fängt mit allen Frauenfiguren an. Die sind so völlig eindimensional. Also eindimensionaler wird's nicht.
Das unterschreibe ich vielleicht.
Selbst Donald Sutherland. Und selbst auch sogar der Vater.
Naja, also, Donald Sutherland spielt halt, muss man dazu sagen, er spielt halt einen Astronauten, der mit seinem Vater quasi groß geworden ist und der damals mit ihm verschiedene Missionen bestritten hat. Das heißt,
ja, siehste, hätte allen Grund, mehr als eine auf einer Ebene stattzufinden.
Ja.
Aber nicht mal das. Und der hat ja verglichen mit allen anderen Nebenfiguren noch die meiste Screentime. Und nicht mal da machen sie sich die Mühe, dass sie dem noch irgendwie eine andere Facette geben.
Ja, es ist unterm Strich absolut eine One-Man-Show.
Ja, aber
das sind alles Nebenrollen, ja. Das sind Statisten, die du jetzt gerade aufzählst.
Ja, und für mich ist das hier.
And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling.
Big time.
Also wenn Brad Pitt nicht funktioniert hätte in diesem Film oder wenn er das irgendwie scheiße gespielt hätte oder wenn er fehlbesetzt wäre, dann hätte dieser Film nicht funktioniert.
Wenn du eine gute One-Man-Show machen willst, dann mach Moon. Weißt du? Dann hast du einen Schauspieler, der kann sich da austoben und das funktioniert zu 100% und du hast vielleicht eine Sache, die ihm zuspielt. Aber hier, da werden Leute verbraten, die ja nun wirklich alle gut sind.
Im Gegensatz zu Moon hast du hier aber diesen Drama-Aspekt, der hier auch beim Genre aufgezählt wird. Der ist hier sehr, 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 sehr groß.
Ja, also, habe ich doch gesagt.
Das ja, aber Moon ist doch
primär ein Drama.
Ja, eben.
Ja.
Bist du auch. Und Moon ist sehr viel unterhaltsamer. Also sehr viel massentauglicher, sagen wir mal so. Absolut.
Da können wir jetzt wieder drüber streiten, das aber hinten.
Also ich kenne kaum Leute, die irgendwie Moon nicht mochten, egal ob sie Science-Fiction-Filme mögen oder nicht. Und das hier, der Film Ad Astra, ist schon sehr speziell. Das ist ein ganz ruhiges Drama, was zufällig im Weltraum spielt.
Ja, dafür hat der halt einen sehr viel größeren Release als Moon, ne? Also das ist ja schon, passt nicht so ganz zu dem, was du sagst, aber wie auch immer, wir haben schon drüber gesprochen, ein Budget von 87,5 Millionen.
Mhm.
Hat bisher weltweit 50 Millionen gemacht.
Nicht so massentauglich.
Nicht so massentauglich.
War auch vorauszusehen, haben wir, glaube ich, auch prognostiziert.
Ja, aber dafür dann eben doch ein verdammt hohes Budget. Dafür, dass er nicht so massentauglich ist.
Haben aber Science-Fiction-Filme meistens, die nach irgendwas aussehen sollen. Weil wenn du die Bilder siehst, wenn du siehst, wie dieser Film dargestellt ist und so... Er ist halt atemberaubend in Szene gesetzt. Und
ja, sag ich ja, die Bilder sind toll.
Und da muss man halt Geld investieren, damit dieser Film so aussieht, wie er aussieht.
Ja, verstehe ich.
Ja. Also aber allein schon.
Finanziell wird der nicht funktionieren.
Nee, das wird kein Hit. Definitiv nicht.
Ja.
Aber das war mir schon von vornherein klar, weil das kein Star Wars Science Fiction ist, sondern halt ein, wie gesagt, ein Drama im Weltraum.
Ja, gut, aber da haben wir auch tatsächlich schon nach dem Trailer kurz drüber gesprochen, dass das auch schon mal sehr wohl funktioniert hat. Also das ist nicht automatisch.
Du redest von Gravity.
Ja, oder gibt es auch andere Beispiele, aber das ist jetzt nicht ein Ausschlusskriterium, will ich damit sagen.
Ja, das ist jetzt irgendwie Geschmackssache, ob er funktioniert oder nicht funktioniert. Da teilen sich ja unsere Meinungen.
Also nee, ich meine jetzt rein finanziell.
Ach so, finanziell, na gut. Mag sein.
Ja. Also, du fandest den unterm Strich sehr gut, ja?
Also erstens mal, die ganzen Ideen, die da mit reingespielt haben. Am Anfang hat man dieses 20th Century Fox Logo gehabt und die Fanfare war zum Beispiel nicht zu hören. Mhm. Das heißt, du hast praktisch nur diese Stille gehabt.
Habe ich ja noch gesagt, während wir den geguckt haben.
Genau, und was du zum Beispiel auch nicht mochtest, was ich sehr mochte, war der Score von Max Richter, der auch den Score für Shutter Island Arrival gemacht hat oder für Serien wie Black Mirror, Taboo, The Leftovers und so. Dieser sphärische Klangteppich, der sich eigentlich durch den ganzen Film irgendwie zieht, wo du jetzt nicht irgendwie irgendwelche Highlights siehst, sondern irgendwie dieser bedrohliche Score, der da so im Hintergrund war, aber ich mochte den extrem.
Ja, siehst du, und auch da geht's mir ähnlich wie mit der Geschichte und der Inszenierung. Das hat an manchen Stellen so für mich echt Potenzial und wird aber an vielen anderen Stellen völlig zerschossen und funktioniert für mich hinten und vorne nicht.
Fand ich null.
Zum Beispiel diese Eröffnungsszene finde ich grandios, weil da ja auch dann ab einem gewissen Punkt diese Musik ist.
Mhm.
Und die erzählt mir extrem viel, auch über ihn als Charakter und wie er tickt und warum es dann eben im weiteren Verlauf auch kein Problem ist, das ganz schnell einfach so weiterzumachen.
Ja.
Und das mit der musikalischen Untermalung und da auch da wieder mit den Bildern, finde ich großartig. Dann wird es hinten raus aber eben, da sind wir wieder,
jawohl,
total platt.
Zwar nie in die Kasse, mein Freund.
Mit der Inszenierung und der Mucke. Weißt du, dann hast du da eben immer das vermeintliche Drama, was da unterstützt werden soll mit das, was du als sphärische Klänge bezeichnest, was dann einfach mal so völlig platt eben irgendeine Stimmung überhaupt untermalen
nicht
soll.
Überhaupt und nicht, weil diese Musik komplett konträr war zu diesem Drama.
Ehren, wirklich, aber das ist das, was, ich meine, so jemand, das macht dann eben deutsche Filmmusik aus, ne?
Fand ich null.
Tja, dann guck mal, was der Herr gemacht hat. Aber wie
ist
auch
jetzt
immer.
Hier, ist jetzt hier Kritik an irgendwas von den aufgezählten Filmen, was den Soundtrack angeht?
Nein, aber da ist auch viel Deutsches dabei und da bist du doch sonst immer der größte Hater. Ich sag nur, dass der Herr eine Linie fährt.
Ja, aber ich sag ja auch nichts gegen die deutschen Score-Komponisten. Da gibt's durchaus Talente. Ich habe nur was gegen deutsche Filme, falls du darauf anspielst.
Ja, aber er hat ja eine Menge deutsche Filme gemacht oder die Musik zu den deutschen Filmen und der fährt eine Linie.
Womit denn?
Mit seiner Musik.
Achso, du meinst mit der Art, wie er komponiert. Ja gut, das machen die meisten Komponisten. Ja, du hörst ja auch einen John Williams, wenn er irgendwie einen Film
komponiert. Der hat aber meines Erachtens noch keinen deutschen Film gemacht.
Nee, hat aber einen anderen Style.
Eben.
Also, du willst jetzt sagen, dass Ad Astra vom Score so klingt wie ein Tatort oder was?
Es ist schön, dass für dich ein deutscher Film dann gleich ein Tatort ist.
Keine Ahnung, irgendein deutscher Film.
Nein, er klingt so wie einer der anderen deutschen Filme, die Max Richter gemacht hat, der hier den Soundtrack gemacht hat.
Was hat er denn gemacht für deutsche Filme? Ich weiß
doch
nicht.
Doch nach, Alter, die hast du doch eh nicht gesehen, deswegen ist es doch jetzt hinfällig, darüber zu sprechen.
Das heißt ja nicht, dass die Musik schlecht ist, selbst wenn ich den Film nicht mag, wenn ein Deutscher, weil du jetzt automatisch davon ausgehst, dass ich den Film jetzt hate. So.
Ich fand sie einfach,
dass die Filmmusik schlecht
ist. An vielen Stellen fand ich sie einfach zu platt und zu offensichtlich, so.
Auch aber, da teilen sich unsere Meinungen. Yes. Das Einzige, wo wir wirklich konform gehen, ist, was die Bilder angeht, weil die sind großartig und dieses Weltraumszenario und die Planeten und die Ausstattung des Films sind einfach mega.
Ja, und für mich trägt aber halt eben die Geschichte da leider nicht durch den Film, weil es dann einfach eben an vielen Stellen zu platt und zu sehr auf Wirkung inszeniert ist. Ich finde es auch so schade, weißt du, die trauen dem Publikum auch mal so gar nichts zu. Also da sind wir wieder beim inneren Monolog.
Mhm.
Ganz vieles von dem, was da auch ausgesprochen wird, hättest du eben auch einfach weglassen können, weil es die Bilder eigentlich schon erzählen. Aber das ist dann halt wie bei einer Daily, ey. Wenn dann alles, was gefühlt wird, auch noch ausgesprochen wird.
So schlimm fandst du es?
Es wird vieles von dem, was er als inneren, als an seinen Konflikt
durchmacht, was du mir sagen
wird ausgesprochen und verbalisiert.
Mhm.
Und das ist wieder Lazy Storytelling, sind wir wieder dabei. Das ist viel spannender, weißt du, damit machst du auch dein Publikum dumm. Und deswegen, wenn du, die hätten den Zuschauer einfach mal mehr zutrauen können, wäre für mich eine ganze Ecke geiler gewesen, wenn die dann eben solche Sachen nicht ausgesprochen hätten.
das fiel mir nicht negativ auf. Da habe ich schon ganz andere Kaliber gesehen, wo ich gesagt habe, okay, die erklären jetzt die ganze Szene irgendwie aus dem Off, so, das ist totaler Schwachsinn, aber das fiel mir jetzt hier nicht negativ auf.
Ja, nee, sein Konflikt wurde halt immer verbalisiert.
Ja, sein Gedankenverlauf halt, aber nicht das, was man gerade sieht.
Das brauchst du doch nicht, wenn das eh so geil spielt.
Nein.
Das meine ich, weißt du nimmst ihm auch was von der Performance, wenn du dann noch so einen Off-Text drüber ballerst.
Naja, weiß ich nicht. Wie gesagt, es gibt Filme, wo mich das stört. Hier hat es mich nicht gestört. Das war jetzt nicht so, du kannst nicht jeden Monolog, den er da irgendwie laut bringt, irgendwie aus seinen Augen rauslesen. Das ist halt schwierig so.
Naja.
Dadurch war es ein bisschen zu, okay, du würdest jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber ich fand es halt ein bisschen zu komplex, um das jetzt komplett im Off zu erzählen. Dann hättest du halt Brad Pitt, der schweigend durch den ganzen Film läuft. Nee, das wäre wieder ein bisschen dürftig.
Was ist denn groß komplex an der Geschichte? Das meine ich ja. Im Gegenteil, dadurch, dass die alles aussprechen, nehmen die jegliche Komplexität aus dem Ding und verhindern, dass der Zuschauer selber irgendwelche metaphorischen Zusammenhänge für sich selber zusammensetzt.
Ist ja jetzt nicht so, dass der ganze Film jetzt erzählt wird. Nee, also du hast ja ab und zu mal so eine Off-Stimmung.
Ab und zu, das wird schon, also was er so durchmacht, wird im Off dann nochmal erklärt von ihm im inneren Monolog. Also ich finde, da sind nicht viele Fragen offen geblieben. Ich meine, wir haben ja auch noch im Kino kurz mit Nora drüber gesprochen.
Ja.
Klar gibt es eine Sache, wo man dann so oder so interpretieren kann, aber anhand von dem, was einem erzählt wird, ist eigentlich nicht viel offen.
Also bei mir hat der Film, und das habe ich auch befürchtet, also was heißt befürchtet, das war mir klar, dass dieser Film definitiv noch nachgewirkt hat. Und zwar positiv. Und das ist ein Film, den ich mir nochmal angucken würde, um bestimmte Aspekte nochmal zu sehen oder Definitionen oder Auslegungssachen nochmal irgendwie mir ins Gedankengut zu rufen und zu gucken. Also ich mochte den Film sehr und ich würde ihn mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil das ist ein Film, wo man sehr aufmerksam und ausgeschlafen sein muss. Und ich war nicht besonders aufmerksam und war nicht komplett ausgeschlafen. Insofern ist ein Film, den ich mir definitiv man muss sehr fit sein, um diesen Film folgen zu können, weil er ist halt langsam er lässt sich ja Zeit, er hat halt diesen wabernden Soundteppich und so, das ist alles nicht so spektakulär. Und ich habe mich auch gefragt, ob diese Action-Szenen, die da zwischendurch ausgebrochen sind, ob die der Film braucht. Also ich bin der Meinung, dass der auch ohne diese Momente funktionieren würde.
Ja, die erzählen gar nichts.
Deswegen?
Also das ist wieder, meine ich auch, das ist da wieder auch nicht konsequent, Mann. Wenn du so ein, aber das ist doch das Ding, guck mal, du sagst selber, die Szenen sind potenziell überflüssig.
Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt,
dass sie potenziell überflüssig sind.
Ich habe gesagt, dass der Film wahrscheinlich auch ohne diese Action-Szenen funktioniert hätte.
Und damit sind sie potenziell überflüssig.
Du redest jetzt darum, es gibt in jedem Film irgendwelche Szenen, die vielleicht überflüssig sind. Es gibt
idealerweise nicht.
Naja, okay. Idealerweise hast du jetzt Filme, wo du sagst, die sind so geschnitten, dass du auf keine Szene verzichten würdest.
Idealerweise trägt jede Szene was zu einem Film bei und trägt zur Handlung bei. So, und wenn du jetzt schon sagst, hätte es die gebraucht, wahrscheinlich hätte es die nicht gebraucht, dann sind die potenziell überflüssig.
Jein,
und das meine ich, das ist Teil für mich dieser inkonsequenten Erzählweise, wo es dann eben nur, selbst wo dann eben Szenen drin sind, die noch nicht mal irgendeinen wirklichen Sinn haben, sondern nur irgendeine Wirkung erzeugen sollen.
Nee, die hatten ja schon ihre Daseinsberechtigung, so ist ja nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man die komplett ausklammern sollte.
Aber du hast gerade die Frage gestellt, ob man die braucht oder nicht.
Nein, du weißt nicht, was ich meine. Diese Actionsequenzen haben natürlich ihren Teil der Story beigetragen. Ja. Die Frage ist, ich fand dieses Dramaszenario so interessant, dass diese Actionsequenzen für mich eher in den Hintergrund geraten, im Gegensatz zu anderen Filmen, wo ich sage, okay, das ist mir zu viel Drama, aber zu wenig Action. Hier würde ich fast sagen, man hätte darauf verzichten können. Das heißt aber nicht, dass die jetzt nicht irgendwie zur Story beitragen.
Nee, aber nein, sehe ich ja genauso. Man hätte sehr gut auf die verzichten können, weil dann hätte man sich auch klarer für eine Richtung entschieden. Weil hier ist es nämlich eben, weißt du, wenn das da eine Charakterstudie sein soll von Herrn Pitt im All, dann bleibt doch dabei, dann brauchen wir diese Actionsequenzen nicht.
Aber deswegen hat man ja hier auch 5 Genres, die aufgezählt werden.
Ja, aber du das macht sitzt den doch gerade hier und stellst selber in Frage, ob es diese Szenen gebraucht hätte.
Nee.
Weil du sagst, es bringt einen irgendwie weg von dem anderen Ding.
Nein,
die Gewichtung.
Nein, das interpretierst du jetzt rein.
Ich habe nicht gesagt, gesagt,
ich hab nicht gesagt, dass es dich wegbringt. Nicht ja, die Gewichtung sieht doch jeder anders.
Ja.
Und ich persönlich mochte dieses Drama-Aspekt, obwohl die Actionsequenzen sehr gut inszeniert worden sind und auch in die Story eingefügt werden. Die haben ihre Daseinsberechtigung. Ich habe nicht gesagt, die soll man jetzt rausschneiden, weil die sind total überflüssig. Das hast du mir jetzt in den Mund gelegt.
Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, du hast gefragt, braucht man die?
Nein, guck mal, von diesen 5 Aspekten. Adventure, Drama, Mystery, Science-Fiction, Thriller.
Ja.
kann jeder sich seinen Aspekt in diesem Film aussuchen, kann sagen, okay, das und das hat mir in diesem Film gefallen, das ist mein Genre. Ich zum Beispiel mochte dieses Drama-Genre sehr, also diese ruhigen Sequenzen.
Ja, aber der Film ist auch fast nur Drama. Deswegen, also wenn du irgendwie Bock auf eins der anderen Genren hast, dann guck dir diesen Film bitte nicht an.
Sehe ich anders. Okay. Jemand, der zum Beispiel auf diesen Thriller-Element, auf diese Spannung Wert legt, da ist auch definitiv Spannung drin.
Was ist denn da spannend an dem Film?
Sehen wir wieder beide anders, was soll ich dir sagen? Ich finde, es ist die ganze Zeit eine unterschwellige Spannung drin.
Okay.
Den ganzen Film über.
Ach.
Da trennen sich leider unsere Fronten.
Ja.
Und bei mir hat der Film im Nachwirken hat er bei mir noch einen halben Punkt dazu gewonnen.
Oh, wow.
Ja.
Ja.
Oh, wow.
Ich habe mir eine Menge Kritiken durchgelesen.
Go ahead. Make my day.
Was haben wir denn?
Ja, weil ich halt eben auch irgendwie verstehen wollte, wie so ein hoher Metascore zustande kommt.
Na, dann nenn noch mal den Metascore.
Der liegt bei 80.
Ja.
Und
IMDb selber 7,1?
Genau, 7,1.
Metascore 80.
Metascore 80. Und viele Kritiker sind da auch so ein bisschen unterwegs wie du, die da Mörder was reininterpretieren und das total tiefgründig finden und irgendwo so summa summarum klingt das dann so ein bisschen wie Interstellar, nur nicht ganz so geil. Und für mich geht der halt, also das ist auch da wieder eine Referenz, die vielleicht versucht wurde, aber völlig daneben gegriffen im Ergebnis.
Die Referenz zu Interstellar meinst du?
Ja, also okay. Sowohl Interstellar als auch die Filme, die wir schon angesprochen haben, die ganzen Referenzen, die funktionieren für mich nicht in der Wirkung, in der sie erzeugen sollen.
So.
Ja.
Was sagen denn die Kritiker, die eher so deiner Meinung waren? Die durch den Film durchgeguckt haben.
It's got about as much to say about family, attachment and belonging as a Fast and a Furious flick. Das ist so in etwa meine Meinung.
Das ist deine Meinung.
Ja, oder scenes come and go with a weightlessness that has nothing to do with zero gravity. Finde ich auch sehr schön.
Ah ja. Na gut.
Ja, oder Apocalypse Now meets 2001 is a hell of an elevator pitch. It's beyond regrettable that Ad Astra, which aspires to that level of insight and cultural import, has all the metaphysical weight of a Lincoln commercial.
Auch nicht schlecht.
Finde ich auch sehr passend. Und so weiter. Und es schreiben auch viele, dass die eben der Versuch, diese emotionalen und metaphorischen Teile zusammenzusetzen, eben dem Zuschauer genommen werden, wie ich es eben schon gesagt habe, da bin ich auch voll bei denen. Mhm. Dann schreiben die aber auch, it also undercuts the work done by Pitt, leading to one of his weakest performances in decades.
Oha, okay.
Deswegen, also ich finde auch, man hat dem Schauspieler da eine Menge genommen durch eine beschissene Inszenierung und noch schlechter gelöst mit dem Off-Text aus dem Drehbuch. Also da hätte man so viel anders machen müssen, damit es für mich ein guter Film geworden wäre. Ich kann nur jedem davon abraten, diesen Film zu sehen.
Also so wie sich die Kritiken da teilen in zwei Fronten, so teilen sich anscheinend auch unsere beiden Meinungen, weil ich fand ihn sehr empfehlenswert und ich würde sagen, guck diesen Film.
Und bei wie vielen Punkten?
Ich war ursprünglich bei 7, als ich aus dem Kino gekommen bin, jetzt bin ich bei 7,5.
Ja.
Weil das ist ein Film, ich will ihn definitiv nochmal sehen und irgendwas hat er in mir ausgelöst, was ich nicht erklären kann und es ist ein Film, den ich definitiv nochmal sehen will in einem fitten, besseren Zustand und mir den komplett nochmal reinziehen.
Bin ich mal gespannt. Vielleicht rutscht er dann wieder ein bisschen runter.
Vielleicht rutscht er wieder runter, aber wie gesagt, also wenn ein Film mich irgendwie Tage danach noch beschäftigt, wo ich sage, ja, der war schon interessant, dann hat er schon seine Wirkung erfüllt.
Ja, auf jeden Fall. Die Nachwirken sind prinzipiell super.
Ja, mag ich auch sehr gerne. Und das sind selten Filme, die dann so abfallen von den Punkten, sondern Filme, die nachwirken, sind meistens die, die dann noch irgendwie einen halben Punkt dazu kriegen.
Ja, logisch, ja.
Bei wie viel bist du?
Ich bin bei 4, Space Monkeys.
Wow. Da haben wir eine ziemliche Diskrepanz.
Das ist schon gut gemeint.
Gut gemeinte 4.
Ja.
Das ist hart.
Übrigens, was war denn das auch mit dem Space Monkey? Sollte das eine Fight Club-Referenz sein oder was?
Auch nicht schlecht. Die habe ich jetzt darin nicht gesehen.
Ja, ich sag ja, ich habe echt
auch hier
versucht,
will ich den Film jetzt nicht zu sehr auf irgendwelche Szenen eingehen.
Weißt du, ich meine? Ich bin ja wirklich bemüht, den Film gut zu finden. Ich möchte ja, dass der mir gefällt, so damit ich meine Zeit damit nicht verschwendet habe.
Das ist ja nett von ihr. Ja. Obwohl ich der Meinung bin, dass ich eher optimistisch in Filme reingehe als du.
Na,
du bist eher so pessimistischer Natur.
Es ist so witzig, wie du mir mal
wahrnimmst. Glas ist halb voll und Glas ist halb leer.
Liegt das hinten und vorne, passt das dann nicht zusammen. So, ich habe mir ja nochmal aufgeschrieben, was du zum Science-Fiction-Thema meintest. Ne? Oder beziehungsweise da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen.
Jetzt kommt's.
Nö, warum denn? Also da zum einen haben wir da vorhin schon drüber gesprochen. Aber du meintest, wir hatten es kurz von World War Z, ne? Und über den finanziellen Erfolg von dem Film habe ich nämlich dann auch der Vollständigkeit aber mal recherchiert.
Und?
Ja, ist weit entfernt von dem finanziellen Erfolg, den du da angekündigt hast.
War kein finanzieller Erfolg.
Ja, also ich glaube, die haben schon ein paar Euro damit gemacht, aber also da jetzt halt im Produktionsbudget das Werbebudget auch nicht drin ist und so weiter, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie unterm Strich dann doch ein bisschen draufgelegt haben. Also, weiß nicht, der hat 190 Millionen gekostet, hat 540 Millionen weltweit gekostet. Weltweit gemacht, ist dann aber, ich habe es mal ausgerechnet, dann liegt es irgendwo zwischen 202 und 235 Millionen, was dann bei einem Budget von 190 Millionen halt schon wieder sehr dünn wäre, vor allem wenn da noch ein Werbebudget dazu kommt, also unterm Strich eine Nullrechnung.
I don't know what you want.
Wie kommst du jetzt auf World War Z? Das ist jetzt meine nächste Frage.
Weil ich mir angehört habe, was wir in einem, als wir über den Trailer gesprochen haben, besprochen haben, das war ein Teil davon.
Ach so, jetzt fängst du an hier mit Gegendarstellung irgendwie 4 Jahre später.
Na, 4 Jahre später, wir haben noch damit angefangen. Außerdem hast du da schon gesagt tatsächlich, dass Brad Pitt für dich ausreicht, um ins Kino zu gehen.
Ja, stimmt. Das war zwar nur ein Scherzchen, als ich gesagt habe, ja, Brad Pitt und Trailer und so reicht mir schon, ich gehe ins Kino.
Ein Scherzchen.
Ja, das war nicht ganz ernst gemeint. Ich hätte... Aber wahrscheinlich hätte ich, du hast recht, wahrscheinlich hätte ich mir nicht angesehen, wenn Daniel Brühl die Hauptrolle gespielt hätte.
Siehste?
Dann hätte ich wahrscheinlich einen großen Bogen drum gemacht.
Aha, dann hättest du diesen sensationellen Film verpasst, was hätten wir dann gemacht?
Aber es hätte nicht, naja, die Frage ist, ob Daniel Brühl die Leistung von Brad Pitt erreicht hätte, also da sind wir wieder beim Huhn und beim Ei.
Mich würde ja mal interessieren, inwiefern das Ergebnis wirklich dem entsprochen hat, was Brad Pitt sich vorgestellt hat. Weil du hast ja wahrscheinlich auch die Trivia Facts durchgelesen auf IMDb.
Ja.
Und den einen fand ich ganz gut, dass... Als Brad Pitt dann in dieser einen Szene gegen Ende wohl für ihn schauspielerisch unerwartet anfing zu weinen und die Tränen kullerten.
Jetzt erzählt er vom Ende, Alter.
Nein, ich erzähle von einer Szene. Das
sind so alle Szenen, worauf ich gar nicht eingehen will. Genau wie mit den Space Monkeys. Aber gut.
Digga, ich erzähle doch nur, dass es stattfindet, nicht wann, wie, wo, in welchem Kontext.
Okay.
Und das du hast gerade schon erzählt, dass Brad Pitt da öfter irgendwie was spielt und wir erzählen hier von inneren Monologen. Also, dass dann jetzt da mal eine Träne kullert, ist jetzt nun beim besten Willen nichts gespoilert.
Digga, die Leute sitzen im Kino und warten darauf, dass Brad Pitt anfängt zu heulen.
Ja.
Jede Minute.
Können sie auch, weil ich finde diesen Fakt trotzdem ganz interessant und damit spoilern wir einfach auch nichts.
Erzähl mal.
Weil Brad Pitt dann, aufgrund dessen, dass es unerwartet war...
Es ist nicht realistisch.
Ja, eben. Der Regisseur dann meinte... Brad Pitt dann meinte so, ey, okay, müssen wir in der Post halt ändern, dass die,
Schwerelosigkeit
wegen der so. Schwerelosigkeit, ne, dass die Tränen, und dann sagt der Regisseur, nee, knallhart, nee, lassen wir so.
Deine Performance war zu krass.
Deine Performance war zu krass und das passt so geil zu dem, was ich hier die ganze Zeit sage, Wirkung vor Logik und Wirkung vor gutem Drehbuch und so weiter. Das ist einfach genau diese Inkonsequenz, mit der so ein Ding erzählt.
Naja, gut. Ja. Kann man natürlich so reininterpretieren.
Was ist denn da groß reininterpretiert?
Naja, diese Wirkung jetzt, weil er diese Szene halt direkt drin gelassen hat, die übrigens mir und dir und Nora anscheinend nicht aufgefallen ist, dass es jetzt total unrealistisch ist, dass diese Träne nicht durch die Gegend fliegt. Ist ja keinem von uns bewusst geworden. Also, ist es irgendjemand aufgefallen negativ?
Nee.
Aber die Performance von Brad, die war gut in der Szene. Das blieb hängen. Also, war das die Intention vom Regisseur? Die ist ja aufgegangen.
Ja, sag ich ja, Wirkung vor Logik.
Von mir aus Wirkung vor Logik.
Gut, wie gesagt, 4.
Wo wir gerade bei den Trigger-Effekten sind übrigens, von Max Richter, das habe ich noch vergessen.
Ja.
Beim Sound am Anfang, also bei dem Vorspann, wurde die Stimme von Tommy Lee Jones so krass verzerrt und beschleunigt, dass man das gar nicht gehört hat, wo er dann irgendwie I Love You Son geloopt hat, also Max Richter, und dieses I Love You Son irgendwie in diese verzerrte Intro irgendwie eingewoben hat, wo man, die man irgendwie niemals raushören müsste, es sei denn, man dreht die Platte irgendwie rückwärts und, und macht sie irgendwie 40% langsamer oder so. Also das fand ich auch ganz interessant. Dass da noch so irgendwie gebastelt wird, um da so einen Effekt reinzuzielen, ist schon, schon nicht schlecht.
Aber auch da wieder, klar hat er sich inspirieren lassen von allen Leuten, die das schon mal geiler gemacht haben. Weißt du, ein Ridley Scott ist hingegangen und hat für Alien eine Bassfrequenz gewählt, die du nicht wahrnimmst übers Gehör, sondern halt nur spürst über den Bauch, sodass du, wenn du im Kino sitzt, einfach die ganze Zeit dieses bedrohliche Brummen hast.
Ja, man kann schon mit Sound eine Menge machen.
Du spürst es eben, aber du hörst es nicht. Und dadurch erzeugst du aber auch eine Stimmung.
Ja.
Weißt du? Aber ja, wie gesagt, gab's alles schon mal in geil.
Außer mal Hammer übrigens. Da sind die Filme viel zu leise.
Im Alhambra?
Ja, da hätte Ridley Scott wahrscheinlich die Wirkung nicht erzielt.
Ist das generell so?
Das Brummen hätte man nicht gemerkt. Ja, ja, das Kino ist schon, also da sind wir öfter zu Sneak Preview.
Ja, aber warum, okay, das letzte Mal in der Sneak war das noch nicht zu leise.
Der Sound ist schon sehr leise.
Warum, wenn du dir so die Rezension, sind wir da noch nicht einmal hingegangen und haben gesagt, mach mal das Ding lauter?
Da sind wir nicht die Ersten. Also wenn du die Rezension bei Google irgendwie anguckst, dann sind schon sehr viele negative Stimmen dafür, die gesagt haben, Alter, bei mir zu Hause ist lauter.
Okay.
Also die Lautstärke wird auch kritisiert und ich finde auch schon sehr leise.
Ja, dann gehe ich das nächste Mal hin und sag, mach mal lauter.
Mach mal lauter. Ja, mach das mal.
Ja, klar.
Ja. Naja. Gut, Ad Astra, also ich 7,5, Lee bei gut gemeinten 4 und Nora war irgendwo dazwischen. Nora war bei 6 bis 7, glaube ich, hat sie gesagt.
Hat sie gesagt?
Ja, die fand ihn schon ganz gut.
Okay, gut. Damit, jetzt pass auf, Wortspielalarm, Ad Astra, Ad Acta oder was?
Ui. Ta-ta. Nicht schlecht. Von einer lateinischen Floskel zur nächsten.
Schön, ne?
Ja.
So, kommen wir zum letzten Film.
Genau, Ad Astra haben wir in der zweiten Kino- und Trailer-Sendung vorgestellt. Und in der allerersten Kino- und Trailer-Sendung haben wir, wie gesagt, über den Trailer von Rambo Last Blood geredet.
Ja.
Und ich hatte mal einen freien Freitag. Gestern. Und bei diesem freien Freitag war ich mit meinem kleinen Bruder unterwegs. Der muss allerdings samstags arbeiten. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich mal zwei komplett ungewöhnliche Sachen für mich. Die erste Sache ist, ich gehe spontan alleine ins Kino, weil ich keinen gefunden habe, der irgendwie mit mir mitkommt und weil meine Freunde Lee und Shiros und so beide zu unspontan waren. Mhm. Also habe ich gesagt, ist egal. Ich habe Bock auf hirnfreie Action, auf ein bisschen hier Gehirn wegpusten lassen, ohne groß nachzudenken. Ich habe Bock auf Rambo. Und die zweite Sache, die ich normalerweise nie mache, ist mir einen Film anzugucken, ohne irgendwie einen Vorgängerteil gesehen zu haben.
Ja, stimmt, eben. Ja.
Und Sylvester Stallone scheint die große Ausnahme zu sein, weil ich habe ja auch Rocky 5 nicht gesehen.
Der hat zwar, Rocky 5 nicht?
Nee, der zwar nicht so mega ist, aber ich habe ja Rocky Balboa gesehen und Creed und so und Rocky 4 und der dazwischen, dieser Rocky 5, den habe ich nie gesehen. Und normalerweise gucke ich mir einen Teil gar nicht an, selbst
wenn die Leute... Würde ich auch nicht machen.
Selbst wenn die Leute sagen, ey, das ist Fast and Furious, du brauchst den Teil vorher, du musst den nicht kennen und so. Ich sage, nee, ich will die Teile davor sehen.
Ja, bin ich auch so.
Aber ich habe jetzt gesagt, okay, ich habe Rambo 4, wie gesagt, nicht gesehen. Ich gucke jetzt trotzdem Last Blood. Und gesagt, ich werde schon irgendwie mitkommen.
Ja.
Spoiler-Alert, ich hat bin mitgekommen. Ja. Es hat funktioniert.
Dachte ich mir.
Ich bin relativ schnell reingekommen und habe relativ schnell gecheckt, worum es da geht. Dann habe ich mich alleine in dieses Kino gesetzt und habe mir in der Spätvorstellung um 23 Uhr Rambo Last Blood angeguckt.
Geil.
Ja. IMDb sagt 6,9.
Okay.
Metascore sagt 25.
Oh shit.
Jetzt rat mal, wo ich gelandet bin bei diesen beiden Diskrepanzen.
Na, hoffentlich bei den 6,9.
Bei den 6,9, okay. Du wünschst es dir, weil du ja, warst ja auch eigentlich heiß auf den Film.
Ja, ja, eben. Ich will den auch noch sehen. Ja.
Du willst den auch noch sehen, genau. Wir waren ja beim Trailer auch so weit, dass wir gesagt haben, wir haben Bock. Wir wollen ihn unbedingt sehen.
Metascore 25.
25 schon eine Ansage, ja.
Autsch.
Der Film läuft übrigens auch, das haben wir vergessen zu erwähnen, Ad Astra seit dem 19. September im Kino. Mhm. Und die kann man beide auch noch sehen, wenn diese Sendung hier ausgestrahlt wird am Dienstag. Regie hat ein Adrian Grunberg geführt. Das ist ein zweiter Film nach Get the Gringo als Langfilm.
Ach,
Das war sein Debüt damals gewesen. Wir haben Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Wir haben Paz Vega. Mhm. Die kennt man ja auch. Da noch aus Spanglish mit Adam Sandler. Und wir haben Sergio Perez Mancheta. Den dürften eingefleischte Serienfans aus Snowfall kennen.
Ah, okay.
Da spielt er nämlich eine der Hauptrollen. Mhm. Und da hat er definitiv einige Kilos mehr drauf als bei dem neuen Rambo. Also da hat er einige Kilos runtergehungert. Jetzt habe ich eine Information an dich. Mhm. Die deutsche Version, die du hier in den Kinos siehst, geht 101 Minute.
Okay.
Die Version, die du in den USA, in Großbritannien und in Kanada siehst, geht 89 Minuten. Und ist somit der kürzeste Rambo aller Zeiten.
Wow.
Rat mal, warum.
Wahrscheinlich wegen dann doch dem politischen Hintergrund, den du dir erhofft hast nach dem Trailer.
Wegen dem politischen Hintergrund?
Meinst du nicht?
Was meinst du jetzt?
Naja, weil das, also, ist das so ein mexikanisches Kartell, auf das er da trifft?
Ach so, du meinst, die haben das mexikanische Kartell komplett rausgeschnitten. Nein. Und alle Szenen, wo Mexikaner vorkommen, genau, haben sie gecuttet.
Nein, aber es könnte doch sehr gut sein, dass da...
Warum sollten die in Amerika das nicht zeigen? Ja, der Präsident würde doch eher eine Extended-Version bringen.
Ja, weil es aber sein kann, dass eben daraus eine politische, so eine Art politisches Statement hervorgeht. Und das willst du dir als Film eigentlich nicht anhängen, weil du dann nur die einen oder nur die anderen abkriegst. Weißt du, ich meine?
Ich verstehe, okay. Du dachtest, die wollen so ein bisschen die politischen Fronten besänftigen.
Ja.
Nein, das war's nicht. Eine komplette Anfangssequenz wurde rausgeschnitten in Amerika und in England, die hier in Deutschland in voller Länge zu sehen ist, nämlich eine dramatische Komponente.
Okay.
Wo Stallone nämlich am Anfang den gebrochenen Kriegshelden spielt, der mit seinem Pferd in einem Unwetter unterwegs ist und Touristen aus irgendwelchen, die irgendwo eingeschneit sind oder irgendwelche durch Überschwemmungen und irgendwelche Regenfälle irgendwo am Ertrinken sind, dann irgendwie rausrettet und der Polizei so ein bisschen unter die Arme greift. Mhm. Und durch diesen Unwetter, durch diesen Sturm, man sieht ja auch im Trailer zum Beispiel diesen Cowboy-Hut, wie er auf diesem Pferd sitzt und in diesem Regen steht, diese Szene ist komplett nicht zu sehen in der englischen und amerikanischen Version, die wir im Trailer gesehen haben.
Und die geht 12 Minuten lang?
Die geht insgesamt 10 Minuten, weil er kommt dann zurück in seine Hütte und ja, dann verfolgen ihn so ein bisschen diese Kriegsszenarien, die ja auch aufgewühlt sind durch diese, ja, Aufregung gerade, diese, er kann ja auch nicht jeden retten, der da irgendwie gerade untergeht. Mhm. Und dadurch hat er vor seinen Augen hat er wieder diese Leichen und diese Toten und diese Kriegsszenarien. Also man zeigt so ein bisschen die Narben seiner Vergangenheit.
Okay.
Und das haben die in Amerika, Großbritannien und in Kanada komplett rausgeschnitten, haben die gesagt, nee, wir gehen hier direkt ins Eingemachte und direkt in die Action rein, wir scheißen jetzt mal auf eine Charakterstudie und deswegen ist es da der kürzeste Rambo mit 89 Minuten.
Abgefahren.
Ist mega abgefahren. Ursprünglich sollte ja Rambo 5 ein Science-Fiction-Film werden. Hast du davon gehört? Weil,
sind wir jetzt schon wieder bei der Science-Fiction-Definition.
Ja, überkrass, weil Rambo 5 sollte nämlich The Savage Hunt heißen und beruht auf einem Buch, das heißt Hunter. Und da ging es darum, dass Stallone ein genverändertes, raubtierartiges Wesen irgendwie jagt. Also klingt so ein bisschen nach Predator.
Ja.
Und dieses Buch Hunter hat sich seine Balboa Productions, seine Produktionsgesellschaft, hat sich dieses Drehbuch unter den Nagel gerissen und hat seit Ewigkeiten eigentlich mit dem Gedanken gespielt, Rambo 5 mit diesem Buch zu verfilmen, also mit dieser Story.
Okay.
Das heißt, es wäre komplett in eine andere Richtung gegangen. Jetzt kann man natürlich sagen, der erste Rambo hatte ja Drama-Elemente und war natürlich so ein klassisches 1:1-Szenario und durchaus anspruchsvoller Film.
Ja.
Der zweite ist ja schon komplett in ein anderes Genre gesprungen. Da war es ja totaler Actionreißer. So. Insofern.
Im Trailer schon erzählt, ja.
Jetzt und beim fünften Teil nochmal ein Genrewechsel. Weiß ich nicht, ob das geklappt hätte, aber hat ja Rambo durchaus schon mal gemacht. Die haben auch tatsächlich schon mal irgendwie einen Posterentwurf zu dem Film gehabt und es gab auch schon Drehbuchanfänge, wo die angefangen haben, an diesem Drehbuch zu arbeiten.
Okay.
Und dann haben sie es verworfen und haben schließlich die Story von Rambo Last Blood nach Amerika versetzt, nämlich ohne Aliens und ohne Außerirdische. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Trump-Werbestory und haben dafür ein mexikanisches Kartell genommen. Nämlich einen Mädchenhändlerin, die sich die Tochter von der Haushälterin, die für Sylvester Stallone auf seiner Farm quasi arbeitet,
ja,
die dann entführt wird von diesen bösen Mexikanern.
Natürlich.
Und da muss Stallone losziehen und muss sie aufmischen. Das ist die Story. Und grundsätzlich, wenn man jetzt sieht, wie die aktuelle politische Lage in Amerika ist, ist es natürlich relativ fragwürdig, weil es ist nicht nur so, dass die Mexikaner die grundauf böse sind, weil in dem Moment, wo Stallone einen Fuß in Mexiko irgendwie hinsetzt, siehst du nur noch irgendwelche Drogendealer, er kommt an den Club rein, das sind alles Kriminelle.
Natürlich.
Die Polizei ist komplett kriminell und jetzt kommt das besonders Fragwürdige. Die Mexikaner können halt ohne Probleme irgendwie über die Grenze kommen, ja?
Ach so.
Die haben da ihre Tunnel oder so oder gehen ganz normal irgendwie durch die Grenzkontrollen durch, weil alles ist korrupt und alles ist irgendwie gekauft.
Oh Mann.
Und es spricht einiges für die Mauer auf jeden Fall, die Trump da bauen will. Also die sind alle grundauf böse.
Okay.
Das ist natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, wenn man hier jetzt so ein politisches Statement reinsetzen, dann ist es schon sehr fragwürdig, was man hier reininterpretieren kann. Mhm. Dieses Szenario mit dem mexikanischen Kartell und dass Stallone sich praktisch zur Ruhe setzen will und dass er eigentlich Schnauze voll hat und auf dieser Farm da irgendwie zum Pferdeflüsterer geworden ist, das sollte wohl schon in Rambo 4 benutzt werden. Mhm. Wurde dann in gewissen Teilen auch bei Homefront irgendwie ins Drehbuch geschrieben, mit Jason Statham damals und James Franco. Also da wurden Teile dieses Drehbuchs benutzt. Und jetzt haben sie das für den fünften Teil Last Blood praktisch nochmal aufgegriffen.
Okay.
Ich will nicht groß auf die Story eingehen. Ich will einfach nur sagen, was ich dazu sagen habe. Ich verstehe teilweise diese schlechten Kritiken, weil er, also wenn Stallone schon mal der schauspielerisch Beste in einem Film ist, ich will nicht sagen, dass er über eine schlechte Leistung hingelegt hat, er war sehr gut in 3-4 Filmen, die ich gesehen habe, wo ich sage, okay, da hat er mal schauspielerisch gezeigt, was er kann. Aber wenn er letztendlich die großartigste Leistung in einem Film von vielen Schauspielern irgendwie hinlegt, dann ist das schon in gewisser Weise fragwürdig. Zudem spielt der Film schon mit einer Menge Klischees am Anfang.
Ja, klingt so. Ja.
Und er baut halt gewisse Momente relativ langsam auf. Das heißt, er steigt nicht direkt actionreich in diesen Film ein, mal abgesehen von dieser Überschwemmungsszene und so. Also er braucht eine Weile, bis er in Fahrt kommt.
Okay.
Aber ohne zu viel zu verraten, der Showdown holt einiges wieder raus. Mhm. Also was da abgeht, ich meine, Stallone war ja sehr, sehr stolz auf seine Rated-R-Freigabe und hat gesagt, ey, wir haben es geschafft. Mhm. Und da geht's definitiv ab.
Okay.
Es wird gemetzelt ohne Ende und also was das Finale angeht und der Showdown, der ist ganz großes Kino, der macht riesig Spaß. Und insofern, diese 25 Meter Score sind schon ein bisschen hart.
Aber es klingt insgesamt jetzt trotzdem nicht so, als wäre es diese Charakterstudie, die du aus dem ersten rausgesehen hast.
Ja.
Also diese Tiefgründigkeit vermeintlich, die hat er nicht.
Also die Szenerie, dass Rambo auf dieser Farm ist in Amerika, dass er letztendlich wieder angegriffen ist und nicht irgendwie, irgendwo an der Front ist und nicht irgendwie in einem Kriegsgebiet ist, sondern dass der Krieg praktisch bei ihm vor die Haustür geführt wird.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen der erste Teil, wo ja dieser Sheriff auch diesen Krieg zu diesem Vietnam-Veteran in diesen Wald bringt und wo die diesen 1-zu-1-Kampf haben. Man hat nicht diese Krisengebiete mit Handgranaten und irgendwie Maschinengewehren. Das fällt natürlich diesmal flach, das macht die Sache schon sehr interessant. Aber vom anspruchsvollen Drama-Aspekt des ersten Teils ist der weit entfernt.
Okay.
Also so weit würde ich definitiv nicht gehen, da zu sagen, okay, das ist jetzt die überkrass Charakterstudie, das ist sie definitiv nicht.
Mhm.
Sie hat seine dramatischen Momente, wo er so ein bisschen hinter die Fassade blicken lässt, wo es heißt, okay, der Mann ist schon größtenteils gebrochen, aber also der Trailer lässt schon anmuten, dass der Film tiefgründiger ist, als er in Wirklichkeit ist. Also Fans des ersten Teils würden hier nicht unbedingt auf ihre Kosten kommen.
Verstehe.
Ja.
Und wie sieht's denn mit dem Bodycount aus? Für Leute, die den ausschließlich deswegen sehen wollen.
Also der Rekord-Bodycount war ja beim letzten Rambo.
Mhm.
Da waren es irgendwie an die 250 Leichen, die da irgendwie durch die Gegend geflogen sind.
Ja.
Die habe ich jetzt nicht gesehen.
Okay.
Aber es geht ab.
Mhm.
Es geht definitiv ab. Und es ist halt dieser mexikanische Drogenring, der da irgendwie eine Rolle spielt. Aber es ist, und in irgendeiner Kritik stand auch drin, da gehe ich allerdings nicht so ganz konform, weil bis zu diesem Endkampf, bis zu diesem Finalkampf, hätte das nicht John Rambo sein müssen, der da eine Hauptrolle ist. Das heißt, es hätte theoretisch jeder Sylvester Stallone-Film sein können, wo man sagt, okay, es könnte auch irgendwie James Miller sein, der da irgendwie die Hauptrolle spielt. Also so wie zum Beispiel auch Jason Statham in Homefront. Also so hätte das auch jetzt Stallone in so einem ähnlichen Film sein können.
Okay.
Erst am Ende, wo er letztendlich den Schurken zeigt, wie er gestrickt ist und dann anfängt natürlich auch selber irgendwelche Fallen zu bauen und so, dann sieht man, okay, hier ist unser John Rambo, den wir von damals kennen. So. Aber bis dahin, bis zu diesem Finale, sieht man nicht letztendlich, dass es ein Rambo-Film ist. Also es hätte auch ein ganz normaler Action-Thriller mit Sylvester Stallone sein können. Das kann man dem Film vielleicht vorwerfen.
Na, schade.
Ja, John Rambo ist ja 2008, ist ja immerhin her, also den Bodycount erreicht er nicht. Aber wie gesagt, es geht ab am Ende.
Und finden die denn da jetzt ein Ende, ohne was vorwegzunehmen, dass man das Gefühl haben kann, jetzt ist das Thema auch endlich mal durch? Oder meinst du?
Kann man ja bei Stallone nie so recht sagen, ja, weil immer wenn man dachte, es wäre durch, war es doch nicht durch.
Ja.
Er selber hat ja gesagt, das ist jetzt das Finale und er schickt Rambo in Rente.
Okay.
Jetzt hat aber wiederum, bevor der Film gestartet ist, in der Pressekonferenz ja gesagt, sollte der Film ein Erfolg werden, schließt er es nicht aus, dass da vielleicht eine Serie oder noch ein Film irgendwie rangehangen wird. Also er hat es ja wieder ein bisschen relativiert.
Okay.
David Morrell ist der Autor, der damals irgendwie Rambo 1972 in seinem Debütroman First Blood dargestellt hat, literarisch.
Mhm.
Und der hasste Rambo 5.
Oh.
Der mochte Rambo 4 extrem, hat auch alle anderen Teile gefeiert, also trotz des Bodycons war er ein Fan von ihm und hat auch im Vorfeld von Rambo 5 auf den sozialen Medien extrem Werbung gemacht und hat sich gefreut auf den Film. Und dann hat er letztendlich getwittert, als er rausgekommen ist, I agree with these Rambo-less blood reviews, the film is a mess. Embarrassed to have my name associated with it.
Okay.
Also er war gar nicht amused und wenn da irgendwie ein Fan geschrieben hat, got free tickets to check this out tonight, congratulations, what a brand, schrieb er nur darunter, I hated the film.
Das heißt, wow.
Das heißt, er war da absolut kein Fan von und hat sich da extrem von distanziert und er meinte...
Aber er ist ja nicht wirklich damit verbandelt. Also nur weil
er ist nicht wirklich damit verbandelt, aber ich will nur sagen, er hat im Vorfeld schon, er war heiß drauf, er hat sich gefreut auf den Film, aber so ähnlich, was ich auch gesagt habe, diese Charakterisierung der Hauptfigur, die genauso gut jeder andere hätte irgendwie sein können, das hat ihn halt so ein bisschen gestört an Rambo, aber ich finde, das hat sich im letzten Drittel aufgehoben, da hat man schon diesen Rambo gesehen. Und trotzdem ist das Publikum, also wenn man jetzt Rotten Tomatoes sieht, hat man jetzt 27% irgendwie einen extrem niedrigen Score beim bei den Kritikern gehabt, aber 86% vom Publikum waren da mit Daumen hoch dabei.
Oh,
also
wow.
Da siehst du mal, wie die Diskrepanz ist zwischen den Leuten, die den Film im Kino sehen und zwischen den feinen Herren, die da die Kritiken schreiben. Also
seit wann ist er denn in den Kinos?
Seit dem 19.9.
Ja, hierzulande, aber in den USA schon länger oder?
In den USA läuft er schon ein bisschen länger, ich kann jetzt nicht, also müsste ich jetzt googeln.
Also genau weiß auch noch nicht, wie es da finanziell aussieht, ob der jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Na gut, werden wir beobachten.
Also rein finanziell von der Sache her, ich kann ja kurz mal hier aufrufen. Er läuft seit dem, in den USA läuft er seit dem 20. September 2019.
Okay.
Also sind ungefähr gleichzeitig angelaufen.
Na gut, dann kann man jetzt eh noch nicht so wirklich viel sagen.
Nee, das ist noch relativ früh, um da irgendwelche Prognosen aufzustellen. Müssen wir budgetmäßig und erfolgsmäßig muss man mal gucken. Mhm. Opening Week in USA waren 18 Millionen. Gekostet hat halt ca. 50 Millionen.
Okay.
Das heißt, weltweite Zahlen stehen momentan knapp bei 38 Millionen. Also,
oh, gut.
Er braucht noch ein bisschen, um da seine Sachen einzuspielen, aber es ist ja noch Zeit. Also noch.
Ja, eben. Sie nicht so schlecht aus.
Sieht nicht so schlecht aus, also könnte sein, dass er da im Plus landet. Ob es jetzt reicht, um da die Serie weiterzuführen, weiß man nicht. Stallone spielt ja auch mit dem Gedanken, jetzt City Cobra irgendwie noch ein Sequel ranzuhängen.
Mhm.
Da fand er auch, dass dieser Charakter Potenzial hätte, den in mehrere Teile irgendwie umzuwandeln. Hat es immer ein bisschen bereut, dass er da irgendwie keine Fortsetzung gedreht hat. Also mit den Gedanken spielt er auch gerade.
Ja, ich denke, mit dem Namen Rambo zieht er schon immer noch Leute.
Ja.
Also ich glaube eben, alle, die früher die Filme geguckt haben, die wollen jetzt trotzdem auch irgendwie wissen, wie es ausgeht oder...
Ja, wir haben ja auch drüber geredet, dass er so mit den Filmserien immer ein gutes Händchen hatte und da letztendlich für die goldenen Zahlen, also ob das jetzt Expendables ist oder die Rocky-Reihe oder jetzt die Rambo-Reihe,
Das
waren ja seine Erfolgsfilme. Wenn er dazwischen immer dieses Get Carter gedreht hat oder irgendwelche anderen Zwischenfilme, Assassins, die waren ja eher nicht so der Hit.
Ja.
Zumindest nicht nach 2000. Also in den 90ern hat er ja auch so mit Tango and Cash und so zwei, drei anderen Filme hat er auch so ein paar Erfolge gehabt. Aber, aber was die jüngeren Jahre angeht, da war... mit Stallone eigentlich nur zu rechnen, wenn er irgendwie in seinen erfolgreichen Film rein da was rausgeboxt hat.
Mm.
Ja.
Ja.
Ich gebe für Rambo Last Blood 7 Punkte.
Cool.
Ich bin bei 7. Ich mochte den. Wäre das Finale nicht gewesen, was ich grandios fand, wäre ich wahrscheinlich bei 6 gelandet.
Gleich einen ganzen Punkt.
Ja. Der hat schon noch ein bisschen was rausgeholt. Vielleicht 6,5.
Wie lange geht denn das Finale? Das klingt ja so, als wäre das ein Großteil des Films.
Naja, das ist das letzte Drittel.
Ach echt? Oh, ja. Wow. Okay.
Also
wie lange ist der Film?
Der Film selber geht, naja, wie gesagt, 101 Minute hier in Deutschland. Da hat man ja 10 Minuten länger.
Ach so, stimmt, hast du gesagt. Genau, das war diese Diskrepanz mit der Länge.
Genau, als in den
89 anderen. Im englischsprachigen Raum, das ist echt witzig.
Damit ist es der kürzeste Rambo mit diesen 89 Minuten. Ja. Ansonsten gab es, glaube ich, irgendwie Rambo 3 oder Rambo 2 hatte irgendwie nicht mal 100 Minuten. Also das heißt, wenn man jetzt die deutsche Version außen vor lässt, ist es der kürzeste.
Okay, witzig.
Ja. Was natürlich auch wieder cool ist, dass man mal wieder so einen kurzweiligen Actionfilm hat und nicht dieses, wir müssen jetzt unbedingt auf 140 Minuten kommen, Spielfilmlänge, sondern das ist natürlich
super.
Auch ganz geil.
Ja, auf jeden Fall.
Du bist ja auch eher Fan von.
Ja, ja, ja.
Also ich glaube, es war nicht so schlimm, dass ich Rambo 4 dazwischen noch nicht nachgeholt habe, aber ich werde es definitiv machen.
Musst du.
Ja. Ich rezensiere demnächst Rambo 4 und Rocky 5.
Sehr schön.
Super. Ja, an dieser Stelle können wir das abschließen.
Okay. What's next?
Next we have 2 Trailers.
Okay.
Die wir gesehen haben, die ganz frisch bei uns auf den Tisch gekommen sind. Die sind beide irgendwie seit 2 bis 4 Tagen irgendwie erst online.
Ja.
Und ich finde die beide sehr interessant, so gegensätzlich sie sein sind, sein mögen.
Finde ich auch, ja. Sahen beide recht vielversprechend aus.
Absolut. Dann hau mal raus, was wir da beim Browsen gefunden haben.
Dark Waters.
Dark Waters. Sagte ja. Mir von dem Trailer tatsächlich gar nichts.
Hat ich auch noch nichts von gehört. Läuft aber auch schon am 22.11. in den USA an. Hierzulande müssen wir warten bis 9. Januar.
Hm? Im neuen Jahr erst.
Im neuen Jahr, ja. Und wir sehen Mark Ruffalo, der einen Anwalt spielt, der anfangs noch für Chemiekonzerne arbeitet und dann die Fronten wechselt.
Richtig.
Um dann Opfer zu vertreten oder Opfer von Chemiekonzernen im weitesten Sinne, weil die halt das Wasser verschmutzen und dann da eben eine kleine Gemeinde ist oder ich glaube, es geht insgesamt um 70.000 Leute, die dann betroffen sind von dem verschmutzten Wasser durch den Chemiekonzern.
Mhm.
Und da vertritt Mark Ruffalo ein, dem da die Kühe wegsterben.
Also er geht da eine Klage ein, um gegen einen mächtigen Chemiekonzern anzutreten.
Genau.
David gegen Goliath vor Gericht.
Das Übliche. Ja, oder was heißt das Übliche? Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ne? Oder gab es schon mal dieses, wie du schon sagst, David gegen Goliath vor Gericht. Und
die Insider war ja so gegen die Tabakindustrie. Industrie fällt mir gerade ein mit Russell Crowe und Al Pacino.
Ja, ja.
Dann du hast Aaron Brockovich vorhin noch genannt, wo du den Trailer gesehen hast.
Es sah im Trailer gleich so ein bisschen nach Aaron Brockovich aus.
Das sind so die naheliegenden Vergleiche.
Ja. Ja, und ansonsten, Regie hat Todd Haynes geführt.
Den könnte man kennen.
Den könnte man kennen. Far From Heaven.
I'm Not There.
I'm Not There.
Der war großartig.
Carol. Oder
Velvet Goldmine.
Velvet Goldmine auch.
In den 90ern auch von ihm. Ja. Also er hat schon ein paar namhafte Filme gedreht.
Und ist auch gleich immer oder fast immer dann mit Awards dabei, ne? Also der macht tendenziell Filme, die ganz gerne bei Preisverleihungen in Erscheinung treten.
Und so Anwaltsfilme werden ja auch grundsätzlich gerne nominiert. Da hat man ja irgendwie, Philadelphia fällt mir ein und glaube ich auch hier Aaron Brockovich, da wurde, war ja, ja auch der erste genau. Oscar für Julia Roberts.
Ja, also bei dem Film glaube ich, sehe ich da auch das Potenzial, dass der
irgendwie schauspielerisch,
aber auch Regie oder sonst was. Also
ja.
Wir werden sehen. An Mark Ruffalos Seite sehen wir noch Anne Hathaway.
Yep.
Bill Pullman, Tim Robbins.
Coole Besetzung.
Würde ich auch sagen.
Riecht ein bisschen nach Oscar, hast du recht. Also es liegt ein bisschen in der Luft.
Ja.
Thematik, Besetzung, Regie.
Denke ich auch. Also mit dem Timing, wenn der. Wobei doch, könnte er hinkommen. Ja klar. Wenn er jetzt Ende November in den USA anläuft,
dann passt das noch.
Passt das noch, ja.
Was ich nicht weiß, ob das ein gutes Zeichen ist, also man hat ja so einen Drehbuchautor gehabt, nämlich einen namhaften, Matthew Michael Carnahan. Mhm. Und Matthew Michael Carnahan hat unter anderem die Drehbücher von Lions and Lambs geschrieben, also von Löwen und Lämmern damals oder World War Z. Und der wurde allerdings irgendwie aussortiert und für ihn ist ein Mario Correa eingesprungen, der dann irgendwie das Screenplay geschrieben hat, der bis jetzt noch nicht viele, viele namhafte irgendwie Drehbücher geschrieben hat, mehr so fürs Fernsehen und für Kurzfilme.
Ja.
Und ich weiß noch nicht, ob das letztendlich ein gutes Zeichen ist, wenn die da den Drehbuchschreiber auswechseln, ob du sagst, das ist scheißegal oder ob das irgendwie interne Gründe hat, ob man sagt, naja, man ist unzufrieden mit demjenigen, was der gemacht hat und versucht dann irgendwie anderen ranzuziehen. Das ist ja immer, ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig bei zu viele Köche und so.
Ja, wobei, nach dem, was du gerade über Rambo erzählt hast, könnte man sagen, war vielleicht eine gute Idee da, das jemand anderen zu holen, was die Geschichte angeht. Hier, also ich meine, wir stecken nicht drin, wir wissen nicht, wie viel wurde da tatsächlich umgeschrieben.
Mhm.
Ich weiß, das ist auch immer so eine Sache mit den Credits, bis du sie dann schlussendlich tatsächlich kriegst. Also ich weiß nicht, ob es da auch, gibt es bestimmt auch irgendwelche Richtlinien bei den Autoren, wie viel tatsächlich geändert wurde oder geändert werden musste, damit der Credit dann für ihn auch in Frage kommt.
Ja.
Also weil die haben ja beide den Screenplay-Credit. Also der eine halt, ne, mit dem ursprünglichen Screenplay und der andere dann jetzt mit dem aktuellen. Deswegen, keine Ahnung, also kann nach meinem Verständnis jetzt alles sein. Aber das muss ja auch nicht viel heißen. Ich meine, wir erleben riesen Marvel-Projekte, wo mittendrin der Regisseur ausgetauscht wird.
Mhm. Aber es gab auch andere Filme, wo es dann irgendwie Nachdrehs gab und wo du gesehen hast, dann am Ende das Endprodukt hat dann drunter gelitten. Also ja, diese Beispiele gibt es natürlich auch.
Gerade weil du sagst, er hat World War Z geschrieben, das war ja gerade drehbuchmäßig auch ein übelster Prozess. Also hatten wir auch dann eben in der Folge, wo wir die Trailer besprochen haben, mit den Nachdrehs, die es da gab. Und da gab es im Vorfeld auch schon Probleme mit dem Drehbuch.
Definitiv.
Deswegen, also weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt ein schlechtes Zeichen ist in dem Fall. Die schreiben sich ja auch groß auf die Flagge, dass es von den Machern von The Post und Spotlight ist.
Mhm.
Ich denke mal, inhaltlich bewegen wir uns da wahrscheinlich in einem ähnlichen Gebiet. Oder, ne, was so die...
Schon mal nicht so die schlechtesten Vorbilder.
Ja, eben, also vor allem, wenn es dann auch wieder um Preise geht.
Mhm.
Ja, aber es, der Trailer wirkte kurzweilig. Ich hab Bock, den zu sehen.
Durchaus interessant, ja. Auch ein Film, den wir definitiv auschecken werden, wenn er dann im Kino anläuft.
Und Mark Kandidat. Ruffalo hat ordentlich zugelegt für hat diese er. Rolle.
Ja, das stimmt.
Für die den Trailer noch nicht gesehen haben, der ist ein ganz schöner Klops in dem Film.
Aber er wiegt unterm Strich, glaube ich, immer noch weniger als Bruce Banner.
Als der Hulk.
So viel hat er dann doch nicht zugelegt.
Ja.
Die Hosen platzen nicht.
Und er ist nicht grün.
Nee, er ist nicht grün.
Und zumindest in vollen Sätzen.
Zumindest nicht in den Szenen, die wir gesehen haben. Wir wissen ja nicht, was so verpestet ist, was er alles so anrichtet.
Ach so, ja.
Vielleicht wird er noch grün.
Vielleicht ist er untenrum grün.
Aha, okay. Warte, warte hier.
And how do I find a way of saying this without hurting your feelings?
Vorsicht, ja. Hast Mark Ruffalo beleidigt.
Nein.
Untenrum grün.
Hey, Mark Ruffalo, ich bin großer Fan.
Von einem anspruchsvollen Anwaltsthriller ist er jetzt hier auf Geschlechtskrankheiten gekommen. In einem kleinen Sprung.
Es ging um Farben von Geschlechtsteilen. Egal.
Du hast angefangen mit Farben von Geschlechtsteilen.
Ja, eben. Noch waren keine Krankheiten.
Ich sag hier.
What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard.
Verstehst du das?
Ja, danke.
Okay. Gut.
Gut, sprechen wir über einen anderen Trailer.
Genau, das war's mit Dark Waters. Wir haben noch einen gesehen.
Ja.
Auch sehr interessant.
Auch sehr interessant.
Startet an meinem Geburtstag in den USA.
Verrückt.
Ja.
Jetzt müssen wir ja verraten, wann du Geburtstag hast.
Ja, immer her mit den Geschenken.
Ach so. Nur das Jahr, wann du Geburtstag hattest, dürfen wir nicht verraten.
Doch, das können wir auch gerne verraten. Das ist kein Geheimnis.
Na doch, bisher haben wir da ein Riesengeheimnis drum gemacht.
Willst du da einen Gefangenen? Das ist kein Geheimnis. Möchtest du ein Geheimnis drum machen?
Nee, ist egal. Die Rede ist von Uncut Gems.
Uncut Gems.
Ja. Startet am 25.12. für die, die nicht wissen, wann Gast Geburtstag
hat. Yay!
In diesem Jahr.
Ein Weihnachtskind.
Ein Weihnachtskind.
Da gibt es sogar schon eine IMDb-Bewertung.
Für deinen Geburtstag?
Nee, für den Film. Die steht bei 8,2, bei 453 Stimmen.
Das will was heißen.
Ja. Woher kommt die eigentlich? Durch Sneak Previews oder?
Bestimmt, ja. Irgendwo wird der schon...
Pressevorführung?
Wahrscheinlich.
Oder einfach nur hier E-Mühle, kurz mal gestreamt. Und dann mal eine Bewertung rausgeschmissen.
Ja, die müssen den ja auch irgendwo her haben. Den wird es schon, irgendwo wird es den zu sehen gegeben haben.
Wen sehen wir denn in einer Hauptrolle?
Adam Sandler.
Adam Sandler mal nicht auf Netflix.
Mal nicht auf Netflix.
Und nicht nur das, keine alberne Komödie mit Adam Sandler.
Zumindest sieht der Trailer nicht danach aus, ja.
Er hat ja 2-3 Filme gedreht, die eher in den ernsteren Bereich gehen und den könnte man auch in den Bereich einordnen.
Mochtest du die Filme, die in den ernsteren Bereich gingen von ihm?
Total.
Ja, ich auch.
Ja. Ich war auch großer Fan von Punch Drunk Love.
Wo
er sich auch extrem zurückgenommen hat. Ja, es gab ja auch diesen, war das...
Du meinst den mit
diesen autistischen
Seth Rogen und, nee, nicht Seth, wer war das? Doch, war das nicht Seth Rogen noch mit ihm, wo er auch ein
Comedian-Spiel,
ja genau.
Ja, den mochte ich auch, aber an den dachte ich jetzt nicht. Ich dachte an diesen, der so ein bisschen autistische Anfälle hat und dann behandelt wird. War das nicht auch Mark Ruffalo, der da irgendwie den behandelnden Psychiater spielt?
Da weiß ich
Rain on Me.
Den habe ich nicht gesehen.
Rain on Me heißt er.
Okay.
Das ist auch eine ernste Rolle, die fand ich auch sehr, sehr gut, den Film.
Ja, okay. Ja.
Also ruhig mehr davon.
Ja, also hier auch er natürlich mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, auch ein bisschen runder, als man ihn früher so in Erinnerung hat. Also gut, für die, die jetzt laufend seine Netflix-Filme gucken, die werden ihn wahrscheinlich nicht groß verändert wahrnehmen. Mhm. Er sieht so ein bisschen fies aus, ne? Also ich glaube, passt natürlich zur Rolle. Er spielt einen Juwelenhändler in New York City.
Richtig, und zwar einer, der auch mit den Reichen und Schönen in New York City handelt.
Genau.
Mit den Profisportlern und mit den Stars.
Ja.
Was passiert dann?
Irgendwann hat er Schulden, die es zu begleichen gilt und er scheint ganz gerne zu wetten.
Ja, er versucht natürlich dann diese Verluste wieder aufzufangen und lässt sich da teilweise mit nicht so koscheren Typen ein.
Ja, wobei der Trailer ist sehr dynamisch geschnitten. Ne? Ich glaube, es ist nicht wirklich ersichtlich, wer da die Parteien sind und wie viel schlussendlich auf dem Spiel steht. Aber es scheint um Leben und Tod zu gehen. Es ist hochdramatisch und schnell. Und
das hast du gut formuliert.
Ja, ich meine, also...
Es ist hochdramatisch. Schnell und hochdramatisch.
Ja, so geschnitten zumindest.
Ja, absolut.
Und was wir ansonsten noch erfahren, ist höchstens die Zeit, in der es spielt.
Alright, I guess this is the night bitches die.
Danach kann das sein?
Sieht es definitiv aus.
Kann ja. Das sein, dass bitches die?
Natürlich, wir sehen viel Geld in Louis Vuitton-Taschen und teure Hotelzimmer und Frauen mit wenig Klamotten.
Woher kenne ich seine Frau in dem Film?
Das weiß ich nicht.
Die habe ich schon mal gesehen irgendwo. Ja? Aber ich konnte es nicht ad hoc
zuordnen. Ach so, war das Idina Menzel?
Na, so eine Latina, ja. So ein bisschen Latino-mäßig angehaucht, so eine dunkelhaarige.
Also wenn das Idina Menzel ist oder Adele Dazeem, wie John Travolta gerne sagt.
Ach ja, wo spielt die denn? Ach, das war der Versprecher, ja?
Ja, klar.
Bei der Oscar-Verleihung.
Also welchen Namen nehmen wir denn jetzt? Ja auch schon so einen John Travolta Name Generator, ne? Wie früher mit dem Wu-Tang Name Generator.
Wirklich, egal, ja, was das denn?
Kannst du also auch mal gucken, was dein Name wie der bei John Travolta heißen würde.
Ein bürgerlicher Name könnte lustig werden, ja.
Ja, doch, aber ich glaube, das muss dann Idina Menzel gewesen sein, weil ansonsten ist da, glaube ich, an Frauen nicht mehr irgendjemand Bekanntes gelistet.
Wofür hat sie den Oscar bekommen?
Na, für den Song in Frozen.
Ach, das war die Sängerin, stimmt, ja. Richtig, ja.
Adele Dazeem.
Und die, ja. Und die schauspielert jetzt auch. Ja, stimmt, ja, vielleicht habe ich sie da, vielleicht habe ich sie als Sängerin noch in Erinnerung. Also ich weiß, dass ich das Gesicht schon mal gesehen habe irgendwo im Trailer.
Ja.
Aus dem Trailer, meine ich.
Ansonsten sehen wir noch The Weeknd.
Ja, The Weeknd spielt auch eine Rolle. Insofern würde ja passen, dass sie da ein paar Musiker besetzt haben.
Lakeith Stanfield, den kenne ich aus Atlanta. Mag den auch echt gerne.
Mhm.
Aber im Grunde auch ein Musiker ursprünglich, glaube ich. Auch ein Rapper.
Sind ja nur Musiker. Wer taucht da noch auf? Sido?
Ja, wahrscheinlich, ne?
Okay. Noch Sido, Michael Jackson in einer Nebenrolle und
Mandy Moore. Und die Regisseure, in diesem Fall hier zwei, wahrscheinlich Brüder, ne? Also Benny Safdie und Josh Safdie haben Regie geführt.
Haben noch nicht so richtig viel gemacht.
Haben noch nicht so viel gemacht und auch nichts, was wir gesehen haben, oder?
Nö. Ja. Viel, also ein paar Musikvideos und irgendwelche Kurzfilme in erster Linie.
Ja.
Der erste Langfilm, wenn ich das richtig gesehen habe in der Auflistung.
Und der wurde tatsächlich schon auf dem Telluride Film Festival gezeigt. Vielleicht kommen die Rezensionen daher.
Tara Reid hat ihr eigenes Filmfestival.
Nicht Tara Reid, Telluride. Telluride, so rum. Telluride heißt dieses Filmfestival. Du bist auch.
That was great, Claire.
Tara Reid Filmfestival, Alter.
Wäre doch geil, wa? Warum hört man eigentlich nichts mehr von Tara Reid? Na, die hat doch ihr eigenes Filmfestival, wo die ganzen Filme prämiert werden.
Ja, also Marktlücke, wer weiß.
Vielleicht.
So, und
man darf nicht vergessen, dass Tara Reid bei Big Lebowski mitgespielt hat, ja? Wenn man sie jetzt hier belächelt und so. Also ja, in einem der großen Filme in den 90ern hat sie eine Rolle.
Sie hat Klassiker gemacht.
Ja.
So.
Who here likes Big Lebowski?
Long live the dude.
Long live the dude.
Ist geil. So ist es. Ja, also ursprünglich war Jonah Hill für die Rolle vorgesehen. Also beziehungsweise ganz ursprünglich Adam Sandler, der hat dann abgelehnt und dann wieder kam Jonah Hill und dann doch Adam Sandler.
Dann doch Adam Sandler. Also ein Hin und Her hier in Hollywood wieder.
Ein Hin und Her.
Aber funky Trailer.
Ja, ich sieht Bock. Gut aus. Vielleicht noch was zur Zeit, ne? Also es kann nicht in der heutigen Zeit spielen, weil Kevin Garnett spielt sich selbst und ist aktiver Spieler. Heißt, es muss irgendwann zwischen 95 und 2005 wahrscheinlich stattgefunden haben.
Spielt er nicht mehr?
Ach so, das weißt du nicht. Nee, Kevin Garnett, und der sah auch nach Boston aus, ne? Also wo er spielte, deswegen.
Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus in dem Metier.
Ja. Nee, also dem
wir reden von Rugby, oder?
Ja, genau. Nein, er wettet dann auf Basketball und da, er hängt eben auch mit Kevin Garnett rum. Das war der größte von den Jungs, die immer wieder bei ihm auftauchen im Laden. Der war Power Forward bei den Celtics und bei Minnesota und wenn der aktiv spielt und die erzählen, dass er sich selber spielt, dann muss das ja irgendwo einen Bezug zu seiner Spielzeit.
Haben die ihn verjüngt in dem Film, oder?
Sah nicht so aus.
Okay. Haben wir einen 45-jährigen Basketballprofi, nach meiner Rechnung.
Genau.
Interessant.
Haut hin. Ziemlich genau sogar, glaube ich. Ja, wie auch immer.
Einmal mal zahlenmäßig ins Schwarze getroffen. Ja, jetzt lass mich doch mal.
Ja, super.
Okay, danke. Super.
Das ist großartig.
Ein Klaps auf die Schulter.
Yes, sir. Nein, aber also ich glaube, wir haben beide Bock auf den Film, oder?
Voll.
Siehst du?
Das ist voll mein Genre. Das sah irgendwie geil ausgestattet aus. Am Anfang hat es mich ein bisschen an dieses Ballers erinnert.
Ja, weil es so ein bisschen bunt ist. Ne?
Ja, so ein bisschen bunt, diese Sportler, die da aufgetaucht sind. Dann irgendwie dieser Hauptcharakter. Also Adam Sandler ist jetzt zwar nicht The Rock, aber aber die Szenerie und das Ganze, wo das spielt, obwohl ich ja da kein großer Fan von, da wäre ich ja nach 3 Folgen wäre ich irgendwie raus.
Ja, Ballers ist jetzt auch nicht...
Ist jetzt nicht die Referenz.
Nee.
Ja. Aber wir werden ihn gucken und werden auch das beobachten, was da abgeht, wenn wir das ganze Produkt letztendlich uns zu Gemüte geführt haben.
Machen wir.
So. Jetzt haben wir unsere Losziehung.
Yes.
Lange keine Losziehung mehr gehabt.
Naja. Lange?
Naja. Gefühlt 7 Jahre nicht über Lose geredet. Und jetzt haben wir wieder eins von dir.
Halt 2 Wochen.
Die beste schauspielerische Leistung von einem Rapper.
Ja. Ich rap jetzt.
Jetzt habe ich mal eine Frage an dich.
Ja, bitte.
Diese beste schauspielerische Leistung von einem Rapper in einem Film stand ja ausdrücklich auf dem Los.
Ja.
Darf man da Serienerwähnung bringen? Darf man das oder ist das
doch klar
höchst illegal?
Ja, nee, weil es geht ja um die Schauspielperformance, nicht um
ja, weil du, einen Film oder na, eine Serie. Du hast spezifisch halt in einem Film dazu geschrieben, deswegen frage ich lieber
okay,
nach.
Okay, nein, also beste Schauspielperformance eines Rappers, auch in einer Serie.
Fein, Serien
sind da. Die Frage ist viel eher, ab wann ist ein Rapper noch ein Rapper, der schauspielt und nicht nur noch Schauspieler? Weißt du? Nehmen wir Will Smith mit rein? Nehmen oder, wir Mark Wahlberg mit rein.
Na, oder Ice Cube dreht ja auch mehr Filme, als dass er gerade Musik macht. Ah, fällt mir jetzt auch ein.
Ja, wobei, der macht tatsächlich auch noch Musik. Und
ja, der 2017 hat er ein Album rausgebracht, aber ich würde trotzdem sagen, dass er unterm Strich mehr Filme...
Mittlerweile ja, eben. Aber da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass der ein Rapper ist, der dann zum Schauspieler wurde.
Ich würde sagen, wir setzen da an, ob jemand eine Rap-Karriere angefangen hat und dann irgendwie Filme gedreht hat. Als
ja, aber dann sind eben Will Smith und Mark Wahlberg ja auch legitim.
Von mir aus. Es sei denn, du siehst Mark Wahlberg nicht als Rapper an, was jetzt natürlich eine andere Diskussion ist.
Ja, deswegen, also ich habe bei Mark Wahlberg, tue ich mich leider echt schwer. Also ich habe Mark Wahlberg und Will Smith jetzt mal außen vor gelassen.
Ich nicht.
Ja, weil dann müssten wir wahrscheinlich für Mark Wahlberg eine eigene Kategorie aufmachen.
Also Mark Wahlberg habe ich nicht drin. An den habe ich jetzt wirklich nicht gedacht als Rapper. Der ist mir nicht eingefallen. Ja, so viel kann ich dir verraten.
Streng genommen... Wäre das auch, ne? Also, ich meine, der hat Alben rausgebracht, bevor er Schauspiel hat. Also, wie auch immer. Ich hab ihn außen vor gelassen, dann sind wir irgendwo ähnlich.
Aber ich habe was von Will.
Okay, ich nicht. Den habe ich auch rausgelassen.
Okay.
Ja, aber ich habe ein paar Leute zusammengebracht.
Ich auch. Wer soll anfangen?
Fang gerne an.
Ich fange mal mit Will an, komm. Wenn wir schon dabei sind.
Der Willard.
Genau, Will Smith ist ja bekannt geworden, DJ Jazzy Jeff und Will, und hier The Fresh Prince, kennen wir ja. Und damals durch die Serie Your Home to Bel-Air, also so fernsehtechnisch unterwegs gewesen. Und Will Smith hat ja auch eine Menge Filme gedreht.
Wie hieß die Serie jetzt gerade völlig, wodurch wurde er bekannt?
Achso, Prinz von Bel-Air hieß hier in Deutschland, ja.
Ja.
Ja genau, der Song hieß Your Home to Bel-Air, der Titelsong aus der
Ach so.
Aus der Serie. Ja. Den habe ich jetzt
glaube, im Original heißt die Fresh Prince
of
Bel-Air.
Fresh Prince of Bel-Air im Original, der Prinz von Bel-Air hier in Deutschland.
Ja.
Und Your Home to Bel-Air war der Titelsong.
Okay.
Auch übrigens nie ein Fan von gewesen, also nie groß verfolgt.
Von der Serie oder
von Song? Ja, von der Serie.
Okay.
Also ich mag den Song, aber die Serie irgendwie auch so 2-3 Mal reingeguckt und irgendwie war schon damals in den 90ern nicht meins. In den bunten 90ern, wo man ja sowas noch mochte, war das irgendwie nicht meins. Obwohl ich die Songs von den beiden natürlich sehr, sehr, sehr gefeiert habe.
Gut. Und welcher Film ist denn jetzt... Die beste schauspielerische Performance, wobei, da gibt es bei Will Smith ja einiges, oder?
Jein, ich bin tatsächlich gar nicht mal auf so viele Filme gekommen, wo ich sage, okay, die stechen jetzt heraus. Er hat zwar einige gute Filme gedreht, wo ich sage, die sind extrem, extrem geile Popcorn-Filme und unterhalten auch, aber die Anspruchsrollen, die er gespielt hat, haben mir meistens nicht gefallen. Also so eine Filme wie Das Streben nach Glück, wo er halt so in dieses Dramafach gegangen ist oder auch,
wie
hieß der denn mit diesem American Football, wo er diese Concussion, hieß der Concussion?
Concussion, glaube ich,
ja. Oh, den fand ich grausam, wo er diesen Arzt spielt hat mit diesem afrikanischen Akzent, das war ganz schlecht so.
Ja.
Und
ja, da bin ich auch voll bei dir, aber die Frage ist halt, wenn du jetzt sagst, der Film insgesamt ist nicht gut, ist deswegen seine Performance automatisch nicht gut, ne? Also bei Pursuit of Happiness, weiß ich nicht.
Ich mochte seine Performance null, also gesagt, die haben mir nicht gefallen.
Okay.
Es ist natürlich auch nicht förderlich, wenn du den Film komplett irgendwie scheiße findest und dich komplett langweilst, dann kannst du dich natürlich auch, es ist schwer, sich da das so zu separieren und zu sagen, ja, aber seine Leistung war super und er war toll in dem Film. Also.
Ja, aber ich separiere das schon. Also ich versuche es zumindest.
Na gut, dann versuch in allen Ehren. Ich habe mir einen Film ausgesucht, den ich selber mochte und wo ich sage, da hat er mir drin gefallen.
Okay.
Nämlich Enemy of the State von 1998, Staatsfeind Nummer 1.
Okay.
Da spielt er nämlich diesen Anzugträger, der dann in diesem Bewachungsstaat letztendlich da auf der Flucht ist und von den bösen Mächten links und rechts gejagt wird.
Mhm.
Und da mochte ich ihn sehr, weil er sich da ziemlich zurücknimmt und nicht so dieses Extravertierte, was man so aus von diesem Prinzen von Bel-Air kennt und diesen anderen Filmen, wo er auch so viele Comedies gemacht hat.
Ja.
Sondern das war ein Film, wo ich mochte, wo er da so... Es gibt einige Filme von ihm, wie gesagt, die ich mag, aber keine Filme, wo ich sage, das sticht jetzt schauspielerisch hinaus, so wie zum Beispiel I, Robot und so. Die finde ich halt cool als Popcorn-Filme, aber da geht es jetzt schauspielerisch nicht so ans Angemachte. Deswegen, der Film, den ich nennen würde, wäre tatsächlich Enemy of the State mit Gene Hackman, wo er gegen einen absoluten Hochkaräter an seiner Seite trotzdem noch eine gute Leistung hingelegt hat.
Okay.
Damit würde ich an dich übergeben. Das war mein Will Smith-Beitrag. Mochtest du ihn an Ali?
Ja.
Okay. Ich fand auch, das hat er ganz gut gemacht, aber irgendwie die beiden hatte ich halt so entweder oder.
Also ich finde, der hat schon ein paar Sachen richtig gut gespielt.
Okay.
Weiß es nicht, ob bei mir Enemy of the State ganz oben auf der Liste gelandet wäre, aber auf jeden Fall ein fetter Film.
Definitiv.
Ja. Nee, aber wie gesagt, ihn habe ich eh für mich ausgeklammert, weil der, also da ist einfach die Rap-Karriere so überschaubar, dass der für mich war der, glaube ich, immer mehr Schauspieler als Rapper.
Ja, mittlerweile. Aber wenn du jetzt zum Beispiel diese Auswahl nimmst von diesem Film von 1998, da war er noch mittendrin in der Rap-Karriere. Also da war er jetzt nicht komplett raus musikalisch. Deswegen ist es natürlich schwierig, das zu differenzieren.
Das stimmt wohl. Wobei da auch die Mucke, oh Gott. Naja.
Naja, komm, so Songs wie Summertime und so.
Ja, Summertime ist ja nicht von 98.
Nee, aber da sind 3-4 Jahre dazwischen. Also.
Getting Jiggy With It.
Mochtest du den nicht?
Oh, Alter.
Was mit Miami?
Nee.
Hä? Alter. Der Sommerhit. Die Man in Black Titelsongs.
That's not true. It's actually a very controversial film.
Wirklich.
Was ist daran controversial?
Ey, Sommerhit.
Welcome
Egal.
To Miami.
Pass auf. Ludacris in Crash.
Oh, den habe ich auch.
Siehst du?
Den hat's mir geklaut.
Dö.
Dass der sich in dieses Szenario mit dieser Schauspielerriege da so... einmal frei eingefügt hat, ist
das
schon...
Das ist nämlich das Ding, ne? Dass der da nicht maßlos untergeht.
Ja.
In der Konkurrenz, oder das heißt Konkurrenz, die spielen ja miteinander, aber das ist halt genau das Ding.
Gerade dadurch, dass es so ein Episodenfilm ist mit absoluten Hochkarätern.
Eben. Und er fällt da wirklich nicht negativ auf und das fand ich großartig.
Aber als du es gehört hast, dass der da mitspielt und...
ich war skeptisch.
Ich auch, ja. Du guckst dir die Besetzung und dann siehst du so Ludacris dazwischen, den du bis jetzt nur irgendwie in Fast and Furious gesehen hast. Dann denkst du...
echt skeptisch.
Okay.
Ja.
Hast du recht.
Ja, das war's auch schon. Deswegen, also wenn ihr Crash nicht kennt, auf jeden Fall angucken. Ist so oder so ein echt fetter Film.
In Deutschland bekannt als
L.A. Crash.
Ja. L.A. Crash, der Oscar-Film. Ja.
Genau, das klang jetzt wieder so wie der deutsche Zusatz. Der Oscar-Film.
L.A. Crash, der Oscar-Film.
Ja.
Ganz genau. Bin ich schon wieder dran?
Yes, sir.
Dann nenne ich Mos Def, aka Yasin Bey.
In welchem Film? Da habe ich nämlich auch ein paar.
Auch hier habe ich mich entschieden. In seiner relativ umfangreichen Filmografie mittlerweile und habe zwei rausgepickt.
Du hast dich entschieden und hast zwei rausgepickt.
Ja, ich konnte mich zwischen den beiden konnte mich wirklich nicht entscheiden, die waren irgendwie 50-50. Weil
einen davon habe ich bestimmt auch.
Du hast ja tatsächlich einen Rapper, der öfter mal irgendwie als Gangster irgendwo besetzt wird oder als Krimineller oder als Gangmember. Ja, auch der hat doch in 16 Blocks und so weiter, Bruce Willis hat er doch auch den Gangster gespielt, den Bruce Willis irgendwie überführen musste. Das ist doch ein bestes Beispiel.
Ja,
das ist doch so eine typische Rapper-Besetzung.
Gangster. Nee, auch 16 Blocks war keine klassische...
16 Blocks.
Entschuldige.
Jetzt ist er bei dem Alemann-Titel.
Du erzählst gerade was von L.A. Crash und jetzt darf ich nicht Bars. 16 Blocks sagen?
Ich habe es nur erzählt, damit die Leute den zuordnen können. Damit ich sagen, Crash, was denn das?
Aha. Und 16 Blocks, ja gut. Auf jeden Fall in dem Film, finde ich, ist er nicht der klassische Gangster. Also so wie man das jetzt von, weißt du, die haben jetzt nicht DMX besetzt.
Ja, aber die Besetzung hat mich jetzt nicht so krass überrascht. Überrascht hat mich die Besetzung von Mos Def in Per Anhalter durch die Galaxis.
Ja.
2005. Den nehme ich als Ford Perfect zu besetzen in A Hitchhiker's Guide to Galaxy. Also das ist schon auf jeden Fall eine Nummer, wo man sagt, der ist ja noch relativ frisch im Filmbiss gewesen.
Mhm.
Das war schon nicht ohne.
Mochte ich.
Und was ich auch krass fand, ist, dass er bei The Woodsman mitgespielt hat, wo Kevin Bacon diesen Pädophilen gespielt hat, der dann überführt wird. Und Mos Def spielte den Cop, der ihn so ein bisschen auf den Kicker hat und dann noch beobachtet, dass er da seinen Reizen widerstehen kann, wenn er da in so einer, also er hat ja eine Wohnung direkt neben dem Spielplatz oder gegenüber von einem Kindergarten oder so gehabt und Mos Def spielte diesen Cop, der ihn, also in diesem knallharten Drama halt, ohne irgendwelche großen Actionsequenzen, hat halt wirklich eine Charakterrolle übernommen. Das war auch noch eine Rolle, wo ich beeindruckt war, dass er da, das sind halt so zwei Filme, wo ich halt sage, das ist halt weder Comedy, noch ist es irgendwie, also es sind so ungewöhnliche Besetzungen von Mustafa, wo man sagt, okay, da denkt man jetzt nicht auf den ersten Blick, dass man den jetzt da reinstellen müsste. Also das fand ich schon nicht ohne. Deswegen würde ich diese beiden Filme nennen.
Ja, also ich muss sagen.
Du denkst an anderen?
Nee, also bei Mustaf könnte ich mich, glaube ich, schwer entscheiden, weil ich einfach, ich mag fast alles, was der macht, schauspielerisch tatsächlich.
Der macht das gut,
der hat wirklich viele Sachen gemacht, die, wo der mir null negativ aufgefallen ist, eher im Gegenteil. Also Cadillac Records fand ich auch super, hat auch krass gepasst, die Besetzung irgendwie. Und selbst bei Sachen wie Italian Job oder so, weißt du, da mochte ich, dass der da dabei ist. So. Auch wenn das natürlich ein echt seichter Film ist im Vergleich, aber der ist mir noch nie negativ aufgefallen.
Nee, negativ fällt er nicht auf. Er hat auch bei Dexter mitgespielt, also in einigen Serien, wo man sagt, das macht er schon ganz gut. Also ja. Er fällt jetzt nicht auf, dass er nicht ursprünglich Schauspieler gewesen ist, sondern ursprünglich eher aus dem Rap-Biz kommt.
Ja, eben.
Ja. Gut, dann mach du mal weiter.
Dann habe ich einen, der ist wahrscheinlich recht weit oben auf der Liste, finde ich. Ice-T in New Jack City.
Habe ich kurz überlegt. War mir dann aber zu Klischee.
Naja, also Klischee wird es ja dann erst im späteren Verlauf, finde ich, weil das war schon irgendwie die erste Cop-Rolle, die Ice-T angenommen hat.
Ja.
Also war eh so das erste schauspielerische Ding von Ice-T und allein dafür, ne? Mhm. Dann gegen so einen Wesley Snipes und in dem ganzen Kontext überhaupt auch so zu bestehen und das mit der Rolle. Mhm. Was ja dann auch so verdeckter Ermittler und so, das ist ja schon was, und hat ja, könnte man fast schon mehrere Schichten sagen.
Ja.
Also ist schauspielerisch jetzt nicht ohne und ich, nicht nur, dass er gut inszeniert wurde, ich habe ihm das auch voll geglaubt und fand das für eine erste Rolle von einem Rapper in so einem Film sensationell.
Okay.
Ja. Ice-T.
Ice-T. War das jetzt eine Bestellung an den Kellner, oder? So, Typ. Gut,
hau raus.
Dann nenne ich jetzt auch mal einen Rapper.
Ja, ich bitte darum.
Es gibt ja verschiedene von diesen Rap-Filmen, wo sich ein Rapper praktisch so selber dargestellt hat oder so seine Geschichte nacherzählt hat. Und da gibt es einige, die misslungen sind. Mhm. Den ich top fand und richtig authentisch war 8 Mile von Eminem. Jetzt ist die Frage, ich habe überlegt, ob ich den hier nenne, weil er ist ja sehr autobiografisch. Ja. Und er muss ja in Anführungszeichen wenig spielen. Weißt du, was ich meine? Weil er ist ja Marshall Mathers, er ist ja Slim Shady, er ist ja Eminem so. Er kennt ja seinen Werdegang, seine Geschichte. Aber nichtsdestotrotz hat er das so gut und so authentisch gemacht und auch Brittany Murphy in den Nebenrollen waren sehr gelungen, dass ich den hier definitiv erwähnen muss. Also Eminem in 8 Mile war weit entfernt von Get Rich or Die Trying oder anderen Beispielen, wo man sagt, Alter, was war das denn?
Ja.
Insofern, dadurch, dass er schauspielerisch noch nicht groß in Erscheinung getreten ist, außer in seinen Musikvideos, hat er hier auf jeden Fall einen sehr guten Job gemacht.
Ne, der ist bei mir definitiv auch auf der Liste.
Ja.
Also, weil das ist auch das Argument, was...
Aber offensichtlich, oder? Aber trotzdem muss man den nennen.
Das ist das Argument, was immer so viele haben, wenn sie dann sagen, wenn jemand eine Figur spielt, die sehr nah bei ihm ist, ja, der hat ja irgendwie sich selbst gespielt. Das musst du erstmal machen. Mhm. Also du musst erstmal authentisch dich selbst vor einer Kamera spielen.
Ja.
Also deswegen... Vor allem
ohne dass
das
die Leute dieses Produkt sehen. Weißt du, so. Er hat ja schon damals dieses, so ein bisschen auch teilweise dieses Clown-Image gehabt, weißt du, bei What's the Difference und bei Real Slim Shady, so, wo man sagt, okay, man kennt jetzt auch diesen lustigen Slim Shady. Und der Film ist ja null lustig, so.
Nee,
der geht ja um seine Trailer-Trash-Vergangenheit und um sein Aufwachsen in seinem Heimatort und um seinen Struggle, also. Und dadurch hat er ja auch dieses Clown-Image so ein bisschen abgestriffen, was er ja da mittlerweile hatte, wo er schon bei der MTV Awards und Konsorten aufgetreten ist. Und das gebührt auch so ein bisschen Tribut. Also da muss man schon seinen Hut vorziehen. Fand ich gut.
Ja, vor allem ist das auch ein geil gemachter Film. Ne? Also man ist da wirklich bei der Figur und erlebt halt diesen Struggle mit und auch so die Entwicklung von ihm, rap-technisch und was das mit ihm macht und so weiter. Also
ja, voll.
Alles großartig. Deswegen... Nur weil er da sich selbst spielt,
das macht das den Film noch nicht schlecht.
Und
die Leistung genauso wenig.
Eben, und absolut. Das hat er wirklich sensationell gemacht.
Absolut, absolut.
Zumal es da eben auch einige Szenen gibt, die jetzt nicht wenig anspruchsvoll sind, schauspielerisch gesehen.
Richtig. Ja,
und also, nee, wirklich. Bin da voll bei dir, das steht auch bei mir auf der Liste. Eminem, 8 Mile, ist großartig.
Cool.
Gut. Ich habe den nächsten... Der Film ist auch ein Ticken älter, von 92, Juice, und es geht um Tupac.
Okay.
Tupac Shakur hat in Juice tatsächlich was gespielt, was ich ihm so nicht zugetraut hätte. Und das hat er richtig gut gemacht. Ich meine, der spielt
Deutsch-Nazi.
Da, nee, aber er spielt da einen Psychopath. Hast du Juice nicht gesehen?
Klar.
Na eben, also der, ich meine, der spielt da einen Psychopathen, der wirklich glaubwürdig ist.
Ja.
Und nicht nur, dass ich mir dahinter irgendwie kurz gefragt habe, wie viel von Tupac ist in dieser Rolle, weil das ja schon, also ne, man füllte ja irgendwie und das war ja eben fast schon so gut, dass ich mir gedacht habe, okay, fuck, Tupac ist ein harter Psychopath.
Du hast es ihm abgenommen.
Definitiv.
War diesmal nicht so, dass du durchgeguckt hast und gesagt hast, ich habe dich durchschaut, Junge.
Nein.
Okay.
Hat er wirklich gut gemacht.
Sehr gut.
Fandst du nicht?
Doch, fand ich auch. Aber es ist Ewigkeiten her, muss ich sagen. Also ich müsste den wahrscheinlich auffrischen, weil das ist tatsächlich in den 90ern gewesen, dass ich Juice, glaube ich, das letzte Mal gesehen habe.
Aber ja, so lange ist bei mir nicht her, aber auch lang. Ja, definitiv.
Insofern, ich weiß, dass er da gut gespielt hat. Aber ich fand ihn immer, also Tupac war immer authentisch für mich, auch in allen anderen Filmen, wo er mitgespielt hat, Above the Rim und so. Mhm. Aber nicht so, dass er jetzt für mich so schauspielerisch hervorgestochen ist, wo ich sage, okay, muss man jetzt erwähnen, aber ich muss mir Juice vielleicht nochmal angucken, muss ich mal auffrischen.
Ja. Ja,
okay,
finde ich schon.
So, dann werde ich jetzt mal eine Serie erwähnen, nämlich der gute Method Man ist schon in einigen Filmen und Serien aufgetreten,
ja.
Aber am besten fand ich ihn als Zuhälter Rodney in The Deuce von 2017 bis 2019. Okay. Da spielt er nämlich einen der Zuhälter, hat eine unsagbar hässliche Frisur und spielt nicht den harten Zuhälter oder den harten Typen, den er so ab und zu mal verkörpert, sondern spielt eigentlich mehr so den belächelten Trottel unter den Zuhältern, der aber trotzdem auch brodeln kann unter seiner Oberfläche. Das heißt, jemand, der vor dem man sich definitiv hüten sollte, aber der nach außen hin eher so belächelt wird, wenn man sagt, was ist denn das für ein Trottel, wenn man ihn nicht kennt. Also schon sehr interessant und vielschichtig. Also dieser Rodney in The Deuce, den spielt er sehr gut.
Abgefahren.
Ja.
Weil, also auch wenn ich großer Fan von Method Man als Rapper bin, dann hatten wir ja auch hiervon mit David. Als Schauspieler, also gibt wenig, was ich ihm wirklich so komplett abgekauft habe. Und ich sehe ihn immer gerne, wenn er irgendwo auftaucht, aber halt eben auch nur, weil ich Fan von ihm als Künstler bin. So. Aber wenn der was spielt, ist es oft eben dann auch mit Fremdschämen verbunden für mich. Und da ist mir noch am liebsten, wenn er dann irgendwie als sich selbst auftritt, so
bei Luke Cage-mäßig. Das war super, genau, die Szene war super, ja.
Aber ansonsten, selbst hier als, wie hieß er in The Wire, Chase? Oder wie hieß er?
Weiß ich nicht mehr.
Irgendwie so, das war auch grenzwertig.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ne? Und deswegen, also, bin ich gespannt. Ich habe The Deuce noch nicht gesehen. Aber bei Method Man.
Also, ich weiß, was du meinst, weil ich habe ja, wenn ich die Rapper dann irgendwie aufschreibe, gucke ich mir die Biografie an von den Filmen und ich denke mir auch so, okay, Method Man, das ist der einzige, wo ich ihn nominieren würde, The Deuce, also die einzige Rolle von ihm. Alle anderen 20, 30 Rollen, die da irgendwie standen in allen Filmen und Serien, wo ich ihn bisher gesehen habe, hätte ich jetzt auch gedacht, okay, das war nicht gut genug.
Vielleicht noch, das ist so ein kurzer Auftritt, dass es dann eigentlich schon auch funktioniert, weil er gar nichts groß macht. In 187 ist er doch eigentlich nur da und sticht ihn ab und verpisst sich wieder.
Das ist schon, da war er zwar authentisch, aber das ist schon ein sehr kurzer Auftritt. Ja, den da irgendwie hinzustellen als beste Leistung von einem Rapper in einem Film. Er hat authentisch jemanden abgestochen. Okay. Ja,
die Ansprüche sinken.
Die Ansprüche sinken, ja.
So, ich habe aber einen
Oscar für Method Man für die Abstechszene.
Den ich wirklich gut fand jetzt hier. Und zwar LL Cool J.
Jetzt kommt Deep Blue Sea.
Nee, Any Given Sunday.
Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Weil da spielt er ja schon auch so einen abgehalfterten, was ich glaube, es war ein Running Back oder auf jeden Fall natürlich ein Ex-Footballer. Und der hat doch dann diese Streitszene mit Jamie Foxx.
Ja.
Wo er es wohl auch nach IMDb-Angaben einen Ticken zu weit getrieben hat. Mit, du bist doch hier Method-Fan. Im Punkto Method-Acting, weil dieser Streit, den die in der Szene haben, der übertrug sich dann aufs echte Leben. Also die haben sich dann wirklich am Set, wollten die sich auf die Fresse hauen. Das ging so weit, dass dann Polizeieinsatz und so weiter, alles pipapo.
Ach, da war richtig Beef, ja.
Das war Method Acting.
Das ist wirklich Method Acting, vom Feinsten.
Aber trotz allem, finde ich, hat er eben in Any Given Sunday wirklich eine richtig gute Performance hingelegt. Ich fand es extrem glaubwürdig und eben auch tatsächlich einigermaßen vielschichtig.
Ja, legitim. Fandst du besser als in Navy CIS?
Ja.
Ehrlich?
Noch besser als Deep Blue Sea. Oh mein Gott.
Deep Blue Sea vor Oscar.
Oh, hart. Nee, also er gehört natürlich auch zu den Leuten, die schon eine Menge Scheiß gemacht haben, aber Any Given Sunday, auch da in illustrer Gesellschaft und muss sich da schon auch irgendwie, ne, hält sich gut.
Ja, hat sich nicht mehr auf dem Schirm, aber eben, das muss man auch mal sehen, dass da Hochkaräter auch noch in Nebenrollen mitspielen.
Ja, eben.
Und da muss man sich erstmal behaupten.
So, dann hast du noch einen?
Ja, kommen wir zu einer weiblichen Person.
Oh, jetzt.
Ich habe Queen Latifah, die auch in vielen Filmen mitgespielt hat. Aha. Aber in einem Film, wo ich sie besonders hervorheben muss, das wird dir wahrscheinlich gefallen, weil es ist ein Will Ferrell-Film.
Stranger Than Fiction.
Natürlich, Stranger Than Fiction,
da Penny Escher. Da fandst du sie besser als in Chicago?
Ich fand sie besser als in Chicago. Ich mochte ihre Darstellung in dem Film sehr, weil das war auch das erste Mal, dass sie nicht so als diese aufbrausende, da gab es ja zum Beispiel diesen Haus-über-Kopf-Film mit Steve Martin, wo sie ja so sehr klischee-mäßig diese Rapperin gespielt hat, wo er dann auch so klischee-mäßig natürlich auch in diese Rap-Szene gekommen ist. Und Stranger Than Fiction war halt weit entfernt vom Klischee. Da war halt wirklich Schauspiel. Nee,
spielst du einen normalen Menschen, das stimmt.
Genau, und das mochte ich sehr, weil ich kannte sie nicht als normalen Menschen und im Film schon mal gar nicht. Deswegen war das eine gelungene Abwechslung.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen.
Du hast sie als in Chicago, oder?
Ich habe sie gar nicht mit auf der Liste. Achso, ich dachte, du hast auch schon des Öfteren echt gut fand.
Ja.
Und ich glaube, die hat auch mal den Übergang vom Rapper zum Schauspieler über eine längere Zeit auch, aber sehr konsequent durchzogen.
Definitiv. Ja. Ist auch letztendlich ein guter Move, weil ich meine, mit 60 da noch auf der Bühne zu stehen und irgendwelche Rap-Songs für 20-Jährige zu performen.
Ja, klar, wenn man es kann. Also ich meine, das haben ja,
klar,
hast du wahrscheinlich bei der Recherche auch gemerkt, das haben ja unfassbar viele schon versucht.
Ja.
Und das ist nicht immer unbedingt gut gegangen, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt noch einen, der ist eigentlich dann auch nicht Schauspieler geworden, sondern nach wie vor Rapper, DMX.
DMX hast du auf deiner Liste?
Ja, pass auf.
Ich meine, ich habe ja ein paar Filme von ihm gesehen, aber jetzt
hast
bin
du,
ich mal gespannt, welchen
du nennst. Hast du Belly gesehen?
Nein.
Weil der polarisiert total. Und das ist auch ein echt schmaler Grat zwischen kompletter Rotz und Meisterwerk. Mhm. Und das, was er da macht, ist aber verflucht authentisch. Und deswegen, ich würde keine andere Performance von ihm auch nur ansatzweise mit auf diese Liste packen.
Okay.
Aber Belly ist mit drauf.
Interessant. Mhm. Na gut. Da mache ich jetzt weiter.
Ja.
Und nenne einen Schauspieler, den ich heute schon mal hatte, nämlich bei The Informer. Nämlich, wir reden von Common. Und Common muss unbedingt erwähnt werden.
Ja.
Er hat ja, also gerade jetzt zum Beispiel bei The Informer hat er jetzt eine Rolle hingelegt, wo ich sage, okay, hätte jetzt jeder Depp spielen können, so, weißt du, den man da irgendwie hinstellt, das war jetzt nicht so doll. Aber in einer Western-Serie Hell on Wheels, wo auch Rassismus und so groß geschrieben wird und letztendlich auch die Entwicklung seiner Rolle durch diese ganzen Staffeln, ist schon großes Kino.
Ja.
Also das hat er schon großartig gemacht insofern.
Der gehört mit auf diese Liste, das
muss
stimmt.
Muss man erwähnen, ja.
Vor allem eben über die Strecke, über die er es gemacht hat.
Richtig.
Weil die Rolle hatte wirklich eine geile Entwicklung und
auch eine ziemlich krasse Tiefe. Also.
Eben, ja. Man wollte jetzt nicht erzählen, wie es mit ihm dann in der Serie zu Ende geht. Aber
sage mal.
Was denn?
Jetzt hast du schon erzählt, dass es zu Ende geht.
Da sieht man mal, wie du mir zuhörst.
Ach, wie es mit ihm zu Ende geht.
Wie es mit ihm in dieser Serie zu Ende geht.
Es geht zu Ende.
Ja. Naja, wie auch immer. Nee, der.
Warte.
Gehört dir auf die Liste.
I don't know what you want.
Das liegt am Zuhören, mein Lieber. So. Ich habe ja noch ein paar, die man vernachlässigen kann, wie ich gerade finde.
Nach der Auflistung von den Hochkarätern hast du jetzt noch ein paar mittelmäßige.
Ja, nein. Also, was heißt Hochkaräter? Ich würde DMX bitte nicht in die hochkarätige Schauspielriege mit reinfummeln.
Ja, gut.
Aber es gibt noch ein paar, die ich wirklich erwähnenswert finde. Und zwar Diddy.
Jetzt kommt Scarface 2.
Nee. Scarface 2.
Ja. Nee, es war nicht Scarface 2. Es war Carlitos Way 2. Davon gibt es nämlich ein Sequel, wo P. Diddy die Hauptrolle spielt.
Der spielt ja die Hauptrolle?
Ja. Yeah.
Oh, fuck. Nee, es geht um eine Nebenrolle von ihm, die ich aber wirklich, da hat er mich mächtig überrascht. Also ich fand den...
Habe ich jetzt vergessen, dass er in Philadelphia mitgespielt hat?
Du hast offenbar vergessen, dass er in Monsters Ball mitgespielt hat.
Oh, das habe ich tatsächlich vergessen.
Siehst du? Krass. Und das ist mal eine richtig, das ist eine sehr kleine, aber mal für ihn eine richtig geile Rolle, hat der sensationell gemacht.
Okay.
Ich hatte wirklich...
Wen hat er dann nochmal gespielt?
Den Mann von ihr.
Ach, ihren Ehemann.
Der im Knast ist.
Ja, richtig. Das ist auch krass in so einem Film.
Ja, eben. Weißt du?
Puff Daddy zu besetzen.
So. Und das Ding hat er wirklich gut gemacht.
Da muss man Chapeau sagen.
Ja. Und ich meine, ich fand den auch enorm lustig in Get Into the Greek. Es war schon auch eine sehr geile Rolle. Natürlich ne, komplett drüber und anders und so weiter. Aber das Ding in Monster Ball hat er wirklich, wirklich gut gemacht.
Ja, definitiv.
Deswegen hier eine Erwähnung. So, hast du noch?
Ich habe noch einen.
Okay.
Und zwar ist es jemand, wo ich, als ich den Film gesehen habe, überlegen musste, woher ich den Typen kenne. Und denke so, Alter, du hast ihn schon mal irgendwo gesehen und wer ist das? Und hin und her und spielt aber sehr authentisch. Das geht um den Film While We're Young. In diesem Film spielt Ben Stiller mit, da spielt Adam Driver mit und ja. Es geht so ein bisschen um die Midlife-Crisis von einem jungen Pärchen und einem, also das, die Midlife-Crisis bezieht sich auf ein älteres Pärchen, beziehungsweise Ben Stiller und Naomi Watts. Mhm. Und die lernen dann ein junges Paar kennen, nämlich gespielt von Adam Driver und Amanda Seyfried. Mhm. Und einer der besten Kumpels von Ben Stiller in dem Film wird gespielt von Adam Horowitz, von den Beastie Boys.
Ach was.
Und die treffen sich dann ab und zu und er spielt halt so den besten Kumpel von ihm und immer so ein bisschen so ein Typ, der so, halt so ein richtiger New Yorker halt so.
Ja.
Der halt so, der ihm halt so versucht, ein paar Ratschläge zu geben, aber einerseits selber irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Und ich denke so, Alter, der spielt das gut. Und woher kenne ich den? Wo habe ich die Fresse schon mal gesehen? Und dann fiel mir ein, Alter, das ist Adam Horowitz von den Beastie Boys.
Okay.
Und der macht das mega gut in dem Film und fällt null auf, dass das letztendlich kein richtiger Schauspieler ist, sondern ein Rapper. Hat das extrem gut gemacht.
Okay.
Also While We're Young, Adam Horowitz, auf Deutsch hieß der gefühlt Mitte 20, von 2014, muss ich hier definitiv auch erwähnen.
Und mittlerweile tot, ne?
Ja. Nein. Nicht? Adam Horowitz ist nicht tot.
Welcher von den Beastie Boys ist gestorben?
Der an Krebs gestorben ist der dritte von denen. Wie hieß der nochmal?
Nein. Ich dachte, es wäre Adam.
Nee, Adam Horowitz, der lebt noch.
Okay.
Mit dem ist alles gut. Keine Gerüchte verbreiten hier. Der ist tot. Nein, der ist nicht tot.
Das erste Mal, dass wir hier Gerüchte verbreiten.
Da sind wir wieder bei Halbwissen.
Warte mal, da habe ich so, oh, hier ist passendes Sample.
We all make mistakes, don't we?
Ja, also Adam MCA Jauch ist gestorben, 2012.
MCA, genau.
Genau, Adam Horowitz hätte auch Probleme, 2014 einen Film zu drehen, wenn er schon 2012 gestorben wäre. Also da geht's schon los.
Das wäre mal was geworden.
Da ist schon die Krux bei der Geschichte von dir.
Gut, so viel dazu.
Ja.
MCA.
Ja. Ad Rock hieß er bei BCs, genau.
Ad Rock, richtig. So, ich will noch erwähnen dann Lauryn Hill.
Sister Act.
Sister Act 2.
Okay.
Das war ein abfälliger Blick.
Beide Teile von Sister Act noch nicht gesehen.
Ach so, okay. Ja, weil also im zweiten Teil, der funktioniert wirklich nur ausschließlich wegen Lauryn Hill.
Sie spielt gar nicht im ersten Teil mit?
Nee.
Ach so, wusste ich gar nicht.
Nee. Im zweiten, da ist sie auch 17 oder so und der zweite war ja schon auch um einiges später als der erste. Also,
ah ja.
Ja, da spielt sie halt im Endeffekt eine sehr junge, talentierte, eine junge, sehr talentierte Sängerin.
Mhm.
Und da könnte man jetzt auch wieder sagen, ja, unterm Strich spielt sie halt sich selbst, aber wie auch immer, sie macht das grandios, singt grandios und hat eine Wahnsinnspräsenz in dem Film.
Mhm.
Und weiß es nicht, könnte man drüber rätseln, ob das dann auch einen Einfluss auf ihre Karriere dann im späteren Verlauf hatte oder nicht.
Mhm.
Wer weiß. Jedenfalls eine sehr junge Lauryn Hill macht das richtig gut. In dem Film.
Ist eine Erwähnung wert, sagst du?
Auf jeden.
Okay.
Ich will auch Childish Gambino noch erwähnen.
In Solo?
Ja.
Sollte man machen.
Oder?
War ein sehr guter junger Lando. War für mich sowieso das schauspielerische Highlight in dem Film.
Ja, und ich finde, als junger Lando funktioniert er perfekt.
Hat er eigentlich seine Rolle in Community? Also war das parallel zu seiner Rap-Karriere oder war er erstmal Childish Gambino letztendlich in Erscheinung getreten, bevor er irgendwie die Rolle in Community angetreten ist? Weil er ist ja noch relativ jung. Ich weiß nicht.
Ja,
also war er Rapper, bevor er vor der Kamera stand?
Ja, ach so, du meinst jetzt wegen, ja, das lief ziemlich parallel, soweit ich weiß. Lief
parallel, oder?
Ja.
Ja, gut.
Childish Gambino, auch wieder so ein Wu-Tang-Name-Generator-Ding.
Ja. Gibt es eigentlich ein umgekehrtes Beispiel, wo einer irgendwie jahrelang Schauspieler war und dann irgendwie ein Rap-Album hingelegt hat? Haben wir sowas auch?
Oh Mann, keine Ahnung, gibt's das?
Ich weiß nicht. Warum hat eigentlich keiner von uns Coldes Eis von Vanilla Ice erwähnt, ja?
Weil das wahrscheinlich schauspielerisch nicht so ein Highlight ist.
Na, sage mal. Also, ich pack gleich die Klanghölzer aus hier.
And how do I find a way of saying this without hurting your feelings?
Idiot.
Ach komm.
Coldes Eis.
Ja?
Kult.
Na gut. Hast du Notorious gesehen?
Klar.
Ja, siehst du? Ich finde, Gravy hat es auch großartig gemacht.
Ja.
Und auch wenn der als Rapper nicht wirklich groß in Erscheinung getreten ist, war er zumindest Rapper, bevor er das erste Mal dann in so einem Film mitgespielt hat.
Jetzt ist die Frage, wie weit du bei der Wu-Tang-Serie bist. Weil da warst du auch gespannt auf einen bestimmten Charakter.
Ja, der ist gerade aufgetaucht.
Du hast ihn also schon gesehen?
Ja.
Und ist er erwähnenswert, was die Auflösung jetzt gerade angeht? Oder?
Boah, dafür ist er zu kurz in Erscheinung getreten. Ja, okay. Der stand ein bisschen freestylend am Fenster. Also,
das reicht noch nicht.
Da kann man noch nicht viel zu sagen.
Na gut.
Aber ich habe mich gefreut.
Okay.
Du meinst schon Joey Badass, ne?
Ich meine Joey Badass als Inspector Deck.
Yes. Ja.
Kam das schon.
Ist gerade in Erscheinung getreten.
Okay.
Trotzdem, weil die letzte Folge war nicht so prall.
Ah ja. Na. Wie viel fehlen jetzt noch?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es 10 oder 13 werden, aber das war jetzt die 6.
Das war die 6, also bist du irgendwo mittendrin.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir in der letzten Folge haben wir über Wu-Tang geredet. Jetzt haben wir hier die besten Rap-Künstler, die irgendwie in einen Film aufgetreten sind. Also
ja, wir machen noch einen Musikpodcast.
Für all diejenigen da draußen, die sich vielleicht wenig für Rap interessieren oder nicht so die Hip-Hopper sind, ja, wir machen auch immer eine Folge, wo wir die besten Jazzmusiker irgendwie beleuchten, die in Film aufgetreten sind oder die besten Techno-DJs, die eine schauspielerische Leistung hingelegt haben, etc. etc.
Wobei bei Musikern allgemein in Filmen, ja, da würde ich sofort Mariah Carey in Precious erwähnen.
Das ist ein Thema für sich, aber jetzt greifst du schon in die Loskategorie ein und grätschst da rein, bevor wir auf die Loskategorie.
Die fällt mir sofort ein, weil wirklich, das ist für mich, ich weiß auch nicht, ob es irgendeinen Musiker gibt, der an die Performance rankommt. Also da mag sein, dass da viel zusammengekommen ist, aber das ist mal geil, was die in einer Szene da spielt.
Okay.
Findest du nicht?
Du hast jetzt wieder ein Beispiel genannt von einem Film, der mir so auf den Sack ging, dass ich ehrlich gesagt wenig auf die schauspielerische Leistung eingegangen bin.
Oh mein.
Hat da nicht Lenny Kravitz auch mitgespielt?
Bei Precious?
Ja, war ja nicht der zweite, also doch.
Ach so, ja, kann sein.
Der war, glaube ich, einer von diesen auf dem Amt da, wo sie dann irgendwie anstehen musste.
Ja, das ist ja, Mariah Carey spielt ja die Sozialarbeiterin.
Genau, und er hat da, glaube ich, auch irgendwie eine Rolle gespielt.
Ja, das kann sein, ja. Wie auch immer, das machen wir ein anderes Mal. Jetzt müssen wir ein neues losziehen.
Ja.
Du bist dran, wa?
Ja. Gib mal her die Trommel und lass mal gucken, was wir hier...
Die Trommel.
Was wir hier ziehen können.
Und wir haben immer noch kein Tuschgeräusch-Sample, irgendwas. Ja, das ist der Tusch, aber ich meine so ein Spannungsdingens. Nein.
Spannung. Also,
naja, ein Trommelwirbel, Digga.
Hier, Spannung.
Ja.
Also mehr Spannung geht nicht.
Ein Trommelwirbel, du Keck.
Wir haben ja hier tatsächlich noch die beiden Lose von Nora und David jetzt noch mit drin, ne? Shirus reicht ja noch nach. Die sind ja damit bei, oder?
Die sind damit bei.
Schauen wir mal, ob wir hier heute einen von den beiden ziehen. Was haben wir denn hier? In der nächsten Kinosendung wird über die besten Sexszenen geredet. In Klammern, keine Pornos.
hast du dazu geschrieben, keine Pornos?
Ich war das nicht.
Ach so.
Und da hier kein Name drunter steht, gehe ich mir davon aus, es ist Davids Los.
Ja. Okay.
Es ist nicht von dir.
Ich weiß schon natürlich aus dem Stegreif die für mich allerbeste Sexszene aller Zeiten, aller Kinofilme, aller Filme.
Okay, also alles klar, es ist Davids Los. David, wir haben dein Los gezogen, wie krass ist das denn? Wir reden über die besten Sexszenen, in Klammern keine Pornos. Schade, da fallen bei mir auf jeden Fall schon mal 150 Szenen raus. Wäre eine lange Sendung gewesen.
Ja.
Interessant.
Ja.
Aber
schöne Kategorie.
Ja, absolut. Ich habe da auch ein paar auf jeden Fall, die mir ad hoc sofort in den Kopf springen.
Vor allem die besten. Da könnten wir jetzt wieder philosophieren, was macht eine Sexszene zur besten Sexszene.
Ja. Interessant. Ich bin gespannt.
Ja. Und ich erst.
Davids, ziehen wir gleich Davids los, sehr witzig.
Muss ich mal tief in die Recherche gehen hier.
Ja, jetzt haben wir mal was, womit wir beide nicht gerechnet haben.
Tja.
Lustig.
Der David.
It's least likely, but it's my favorite scenario. You're a Jedi.
Bestimmt. Oder? Der ist ein richtiger Jedi, weil wir reden über Wu-Tang und leiten direkt in sein Los über.
Ja, crazy.
Mega crazy.
Alles auf Meta-Ebenen hier.
Aber hallo. Damit sind wir mit unserer heutigen Episode Kino und Trailer durch.
Sind wir.
Und vielleicht sollten wir nochmal erzählen, wo man uns hört und wo man uns überall streamen kann.
Sollten wir das machen, ne?
Ja, lass mal machen. Machen wir ab und zu mal
zwischendurch. Na, am liebsten doch auf unserem Blog auf Podigy. Also bewegtbildbanausen.podigy.io.
Da habt ihr auch den großen Vorteil, dass ihr bei dem Player direkt auf die Trailer, auf die Originaltrailer, auf die originalsprachigen klicken könnt und euch die besprochenen Filme dann nochmal in bewegten Bildern angucken könnt.
Mhm. Und ihr könnt Kapitel und ihr könnt sowieso alles nutzen auf der Seite. Deswegen am liebsten dort. Ansonsten
RSS-Feed, Spotify, iTunes.
Alles.
Dieser. Man findet uns an vielen Fronten.
Fast überall.
So viel dazu. Die bewegten Banausen sind raus für heute.
Es war mir wie immer ein Fest.
Mir auch. Wir wünschen euch demnach noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder was ihr sonst so macht. Haut rein.
Eine schöne weitere U-Bahn-Fahrt oder gutes Gelingen auf dem Klo und so.
Je nachdem, wann ihr uns hört, fröhliche Weihnachten, frohe Ostern, Happy Hanukkah,
Mazel Tov
und einen fröhlichen Dritten Weltkrieg.
Peace out.